Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur 63. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien an einem sehr besonderen Tag, dem 9. Oktober. Und die heutige Sitzung ist mit Absicht mit den Themen bestückt, die Sie auf der Tagesordnung finden. Und die Gäste, die wir eingeladen haben, sind auch mit Absicht und nicht nur aus einem Zufall hier. Weil der 9. Oktober heute vor 35 Jahren der Tag war, an dem überall in der ehemaligen DDR Menschen friedlich auf die Straße gegangen sind. In dem Kontext der friedlichen Demonstrationen ist der 9. Oktober ein ganz, ganz besonderer Tag. Und viele von uns, zumindest ich, erinnere den noch sehr, sehr deutlich. Ich habe vor 35 Jahren an meinem Schreibtisch gesessen im sogenannten VEB FER, Forschung, Entwicklung, Rationalisierung. Ich hatte mich mit meinem Mann zum Abend für den Dom verabredet. Meine Eltern waren im VEB Schwermaschinenbau Kalibknecht an ihren Arbeitsplätzen. Und was wir alle gleich hatten, ist, dass entweder über Mund-zu-Mund-Propaganda, über den Werksfunk oder mit Zetteln wir gewarnt worden sind. Geht heute nicht, es wird scharf geschossen. Das war schon ein bisschen besonders, wenn man dann da saß und überlegt hat, gehen wir trotzdem. Wir sind trotzdem gegangen. Mein Mann und ich in Magdeburg in den Dom und danach mit zur Demonstration. Mein Vater war in Leipzig und meine Mutter hat damals gesagt, ich bleibe zu Hause, es muss euch einer suchen kommen. Ich fand das ein bisschen abwegig als 1965 Geborene, aber meine Eltern sind halt 1936 geboren und wussten, dass es durchaus auch Situationen gibt, wo man, wenn jemand auf die Straße geht gegen den Staat oder sich so äußert, dann doch mal auch verschwinden kann. Der 9. Oktober bis zum 9. November, diese vier Wochen haben eine extreme Dynamisierung erfahren. Wer die miterlebt hat, schüttelt sich manchmal heute noch, was so zwischen dem 9. Oktober 89 und dem 9. November 89 alles passiert ist. Und wenn man mich vor 35 Jahren gefragt hätte, auch nachdem ich aus dem Dom rausgegangen bin, ob es denn die Wiedervereinigung gibt, dann hätte ich vielleicht mit leicht historischem Unterton noch gelacht und gesagt, das glaube ich nicht. Aber es ist der Beginn von etwas. Und ich hätte mir auch da nicht vorstellen können, dass ich 35 Jahre später auf den Tag genau nicht mehr an einem Schreibtisch im VEB FER sitze, sondern als Ausschussvorsitzende den Kulturausschuss des Deutschen Bundestags in einem wiedervereinten Deutschland leite. Sie wissen, ich mache sonst nicht so riesige Antexte. Aber der 9. Oktober ist eben schon ein sehr besonderer Tag. Es ist nach vielen Vorläufern in Mittel- und Osteuropa, in der ehemaligen DDR, ein Tag, an dem die Selbstdemokratisierung in der DDR einen entscheidenden Schub bekommen hat. Der 9. Oktober, dass er friedlich geblieben ist, ist die Voraussetzung für alles, was später passiert ist. Und ich finde, es ist auch wichtig, neben dem Thema, was wir heute auf der Tagesordnung haben, dass auch mal wieder deutlich gesagt wird, die deutsche Wiedervereinigung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es gab in der ehemaligen DDR einen wirklichen Selbstdemokratisierungsprozess. Es gab freie demokratische Wahlen, es gab eine frei demokratisch gewählte Volkskammer, die auf Augenhöhe legitimiert als demokratische Regierung Verhandlungen mit der Bundesrepublik, auch legitimiert durch demokratische Wahlen, geführt hat. Ich glaube, wir vergessen das zu oft. Und der 9. Oktober ist zumindest für mich persönlich ein Tag, an dem das, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre, der so eine Zäsur in der Friedens- und Freiheitsbewegung der ehemaligen DDR darstellt. Ein Thema, womit sich auch sehr früh die Menschen beschäftigt haben, indem sie die Stasi-Zentralen besetzt haben, aber auch die freidemokratisch gewählte Volkskammer mit der Aufarbeitung, die schon rechtliche Voraussetzungen dafür geschaffen hat, ist eben das Thema Aufarbeitung. Das soll im Kernpunkt unserer heutigen Sitzung des Kulturausschusses stehen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir als Gäste heute hier haben die im Juni 21 gewählte erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke. Herzlich willkommen, dass ich Professor Hollmann als Präsident des Bundesarchives und Frau Tietz als Vizepräsidentin des Bundesarchives eben für den Teil Übergang Stasi-Unterlagenarchiv ins Bundesarchiv heute hier begrüßen darf. Auch das ist zustande gekommen durch ein Gesetz in der letzten Legislatur, was die Parlamentarier ins Plenum eingebracht haben. Also ein wirklich sehr langer demokratischer Prozess, dem Ganzen vorausgegangen ist und wo es jetzt um die Umsetzung geht. Und ich darf begrüßen Frau Dr. Kaminski, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, auch eine große Besonderheit, denn nicht immer ist Deutschland mit seinen Diktaturen so umgegangen. Und ich glaube, daran sieht man auch, dass zumindest wir gelernt haben, dass man sehr frühzeitig das Thema Aufarbeitung in Angriff nehmen muss und wir es auch getan haben. Es ist trotz allem auch nach 35 Jahren immer noch richtig viel zu tun. Und deshalb freuen wir uns heute über Erreichtes, aber auch darauf, mit Ihnen darüber zu reden, welche Punkte sind offen, wo können wir begleiten als Ausschuss und als Parlament. Und einige der Themen kennen wir als Ausschuss ja auch schon, die in den nächsten Wochen sozusagen nicht nur uns vor die Füße fallen werden, sondern schon da sind, die wir gestalten müssen. Die Sitzung ist öffentlich. Sie wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen, bleibt dauerhaft über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich würde Sie bitten, stellen Sie Ihre Mobiltelefone lautlos. Passiert immer was. Neulich in der Elbphilharmonie auch wieder. Eigentlich hatten alle stillgestellt und so, nachdem der letzte Ton vom ersten Satz verklungen war, ging so genau auf den Punkt das an. Also gucken Sie noch mal drauf. Die oben sitzen, jetzt sehe ich es nicht, aber bitte nicht die Füße auf die Balustrade stellen. Das, was unter Ihren Schuhsohlen ist, rieselt sonst ungebremst auf die Köpfe der Gäste und der Parlamentarier, die unter Ihnen sitzen. Also auch wenn es eng ist, seien Sie so nett und denken daran. Die Abgeordneten haben die Option, sich digital in die Sitzung zuzuschalten. Ich habe hier vorlesen, dass Frau Amtsberg und Frau Wittmann-Mautz das heute tun. Herzlich willkommen ins Netz zu Ihnen. Und als Gast nachher für Tagesordnungspunkt 2 hat sich der Abgeordnete Herr Rover von der Fraktion der CDU-CSU auch noch angemeldet. Ich sage schon mal im Voraus herzlich willkommen. Und wir hätten, wenn er da wäre, glaube ich, heute 2 Geburtstagsgäste. Nee, das war dann falsch, die andere Information. Ja. Okay. Einen wusste ich. Ich darf, glaube ich, im Namen des Ausschusses herzlich gratulieren, Herr Hacker, zum Geburtstag. Wir haben, glaube ich, ein schönes Geschenk gemacht mit der Tagesordnung. Wir beide arbeiten schon sehr lange gemeinsam in dem Thema, auch mit guten Erfolgen. Und ich freue mich, dass wir ein so schönes Geburtstagsgeschenk machen. Alles Gute, Glück, Gesundheit und was es sonst noch gibt. Und jetzt wird es ihm ganz peinlich sein, Herr Schwiderski, der auch viel in dem Prozess der Aufarbeitung an unserer Seite war, hat heute auch Geburtstag. Deshalb auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass er das gar nicht mag, aber er hat es deutlich verdient. So, und jetzt können wir anfangen. Die Sitzung besteht aus 4 Teilen. Der erste Tagesordnungspunkt, wieder die Tagesordnungspunkte ohne Debatte. Dann Tagesordnungspunkt 2, 3 und 4, der Jahresbericht, der aktuelle Stand, Übergang ins Bundesarchiv und der Bericht der Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Diktatur. Ich rufe zuerst zur Abstimmung die Tagesordnungspunkte vereinbart ohne Debatte mit den Obleuten auf und bitte um entsprechende Abstimmung. Tagesordnungspunkt 4 ohne Aussprache, Antrag der CDU-CSU-Fraktion, Abgabefrist für Schlussrechnungen der Corona-Wirtschaftshilfen verlängern, Drucksache 20/10615. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU und der AfD. Gegenstimmen bei der Gruppe Die Linke, FDP, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, damit abgelehnt. Ich muss mich entschuldigen, ich lasse nachher auch wieder Sie mehr reden, aber irgendwie ist mir meine Stimme seit gestern abhanden gekommen, jedenfalls nicht in der üblichen Deutlichkeit mehr vorhanden. Tagesordnungspunkt 5, ohne Aussprache, Antrag der Fraktion der CDU-CSU-Fraktion, Versprechen der Bundesministerin für Bildung und Forschung einhalten, Zukunft der DDR-Forschung sicherstellen in der Drucksache 20/10069. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU-Fraktion, Gegenstimmen bei FDP, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Enthaltungen bei AfD und der Gruppe Die Linke, damit abgelehnt. Wir haben den Tagesordnungspunkt 6 ohne Aussprache, Antrag der AfD-Fraktion, Forschungsverbünde der DDR-Geschichte stärken, Forschungsförderung des Bundes zur Geschichte des Kommunismus, der DDR und der SED wieder aufstocken, in der Drucksache 20/11395. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei CDU, CSU, bei der Gruppe Die Linke, FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 7 ohne Aussprache. Antrag der AfD-Fraktion, die Geschichte der Speziallager in der sowjetischen Besatzungszone weiterhin aufarbeiten. Opfer angemessen würdigen in der Drucksache 20/12972. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, CSU-Fraktion und der Gruppe Die Linke damit abgelehnt. Und der letzte Tagesordnungspunkt ohne Aussprache, Tagesordnungspunkt 8. Das ist gar keiner. Es ist zwar einer, den wir beschließen müssen, aber es ist kein Antrag, sondern das ist der Beschluss über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Kulturgutschutzgesetzes in der Drucksache 20/12350. Wer diese Anhörung durchführen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei allen Fraktionen, Gegenstimmen, Enthaltungen nicht, damit einstimmig angenommen. Ich will einmal noch sagen, weil das nun heute hier deutlich auch Anträge sind mit Bezug auf das Thema, dass die Tagesordnungspunkte ohne Debatte deshalb nicht ignoriert werden, sondern dass sie nicht federführend in diesem Ausschuss behandelt werden, aber mit der gebotenen Tiefe der Betrachtung auch in dem federführenden Ausschuss betrachtet werden, weil die finanziellen Hintergründe in anderen Ausschüssen dafür liegen und in anderen Haushalten. Und dann darf ich kommen zu unserem großen inhaltlichen drei Tagesordnungspunkten. Ich beginne mit Tagesordnungspunkt 1, der Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, der Jahresbericht 2024, die SED-Diktatur und ihre Folgen für die Opfer, verstehen in der Bundestagsdrucksache 20/1175. Wir haben vereinbart, dass Frau Evelyn Zupke 10 Minuten zur Einführung hat und 2 Fraktionsrunden. Danach folgen jeweils 3 Minuten und für die Gruppe Die Linke 1,5 Minuten. Und ohne große Vorrede, Frau Zupke, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Katrin Budde, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Ich kann mir keinen besseren Termin als den 9. Oktober vorstellen, um hier im Kulturausschuss mit Ihnen über meinen Jahresbericht zu sprechen. Am heutigen Tag richtet sich der Blick nach Leipzig auf die friedliche Revolution 1989. Auf die mutigen Menschen, die in Leipzig und vielen weiteren Städten der DDR aufgestanden sind gegen die SED-Diktatur. Menschen, die nicht wussten, welche Konsequenzen ihr Widerspruch für sie haben könnte und die in vielen Städten, ich denke beispielsweise auch an Berlin, massiver Gewalt ausgesetzt waren. Wie vorhin schon gesagt wurde, wir konnten nicht wissen, wie es ausging. Das, was 1989 passiert ist, das war kein Zufall. Auch wenn fast niemand es die Monate vorher geglaubt hätte. Der Herbst 1989 war nur möglich, weil er aufbauen konnte auf jahrzehntelangen Widerstand. Widerstand durch Menschen, deren Kampf für Selbstbestimmung und Demokratie nicht wie 1989 in die Freiheit, sondern für Hunderttausende von ihnen in die Gefängniszellen der SED-Diktatur führte. Ohne diesen jahrzehntelangen Widerstand hätte es die friedliche Revolution nicht gegeben. Und ich sage das ganz bewusst als Teil der letzten Generation der DDR-Widerstandsbewegung. Uns blieb der Gang nach Hoheneck, nach Bautzen erspart. Die öffentliche Würdigung der Opfer, sie hat im zurückliegenden Jahr an Gewicht gewonnen. Der Festakt hier im Bund zu 75 Jahre Volksaufstand war dabei ein ganz wichtiger und besonderer Meilenstein. Die öffentliche Würdigung der Opfer, ja, sie ist wichtig. Wir senden damit ein Signal an die Opfer, wir vergessen euch nicht. Aber wenn die konkrete Hilfe für die Betroffenen hinter der öffentlichen Wertschätzung zurückbleibt, dann wirkt das öffentliche Gedenken, so wichtig es auch ist, auf die Betroffenen wie eine leere Hülle. Ob es uns gelingt, die öffentliche Wertschätzung und die konkrete Unterstützung der Opfer in Einklang zu bringen, darüber werden ganz wesentlich die nächsten Wochen entscheiden. Deswegen ist es mir wichtig, gerade hier im Kulturausschuss mit Ihnen über beides zu sprechen, über das öffentliche Gedenken und auch über die konkrete Unterstützung der Betroffenen. In der letzten Sitzungswoche fand im Plenum die erste Lesung zur Überarbeitung der Rehabilitierungsgesetze statt. Es ist ein Gesetzentwurf mit Licht und Schatten. Positiv ist die Dynamisierung der Opferrente, der Verzicht auf Absenkung von Leistungen bei Renteneintritt für beruflich Verfolgte. Gleichzeitig fehlen bisher ganz wesentliche Punkte, die der Koalitionsvertrag gesetzt hat. Zwei Punkte möchte ich hier herausgreifen, da sie aus meiner Sicht von ganz herausgehobener Bedeutung sind. Eines davon ist die Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Wie dramatisch dieses Problem ist, möchte ich Ihnen am Beispiel einer Frau berichten, die ich bei einem Treffen mit Betroffenen in Westdeutschland kennengelernt habe. Zu DDR-Zeiten stellte sie mit ihrem Mann zusammen einen Ausreiseantrag. Besonders für ihre damals 5-jährige Tochter wünschte sie sich, in Freiheit und Selbstbestimmung leben zu können. Dass sie ihrem in West-Berlin lebenden Bruder von ihrem Wunsch berichtete in einem Brief, das wurde ihr zum Verhängnis. Gemeinsam mit ihrem Mann wurde sie wenige Wochen später vor den Augen ihrer 5-jährigen Tochter verhaftet. Während der Weg der Tochter in ein Kinderheim führte, wurde sie wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme verurteilt und schließlich im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck inhaftiert. Ihr Haftalltag war bestimmt von Demütigungen, Zwangsarbeit und unzureichender medizinischer Versorgung. Freigekauft in den Westen erzählte sie über Jahre niemanden in ihrer neuen Heimat bei Flensburg von den traumatischen Erlebnissen. Zu groß war die Angst vor der Stadtsicherheit und insbesondere auch davor, nicht verstanden zu werden. Über Jahre verdrängte sie ihre Erlebnisse. Ganz normal leben, wie jeder andere, das war ihr Ziel. Doch Anfang der 2000er holten sie die Jahre im Gefängnis ein. Schlafstörungen, Angstzustände, eine lähmende Angst, die sie in ihrem Alltag begleitete und die es ihr zunehmend unmöglich machte, ihren Beruf auszuüben. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr eine Angststörung und eine posttraumatische Belastungsstörung. Vor 15 Jahren stellte sie ihren ersten Antrag auf Anerkennung ihrer Gesundheitsschäden und scheiterte. Das Amt sah keinen Zusammenhang zwischen den heutigen Gesundheitsschäden und der erlebten Repression in den Gefängnissen der SED-Diktatur. Andere, neuere Lebensereignisse, wie der zeitweise Verlust des Arbeitsplatzes, wären wahrscheinlicher für ihre heutige gesundheitliche Schädigung, so die Ämter. Ihr wurde der Zugang zu dringend benötigten Hilfen verwehrt. Sie kämpfte weiter und zog schließlich vor Gericht. Auch dort scheiterte sie. Das Gericht kam zu der Auffassung, dass das Versorgungsamt nach den geltenden Regeln gehandelt habe. Diese Regelungen, sie werden weiter gelten, wenn wir jetzt nicht gesetzgeberisch handeln. Wer politischer Verfolgung ausgesetzt war und heute unter gesundheitlichen Schädigungen leidet, bei diesen Menschen sollte der Zusammenhang zwischen beidem als gegeben vorausgesetzt werden. Neben der Gesundheit besorgt mich insbesondere auch die soziale Lage der Opfer. Ich bin dankbar, dass der Entwurf die Dynamisierung der Opferrente enthält. Steigen die Renten, steigt auch die Opferrente. Ein überzeugendes Konzept. Aber das Ganze hat einen Haken. Dynamisierung ja, allerdings aber erst, so die Pläne, ab Sommer 2025. All die wesentlichen Entwicklungen, wie die rasante Inflation seit der letzten Erhöhung der Opferrente vor 4 Jahren, spielen dabei keine Rolle. Nach jetzigem Stand können die Opfer auf 15 Euro Erhöhung hoffen. 15 Euro nach 5 Jahren. So helfen wir den Opfern nicht aus ihrer prekären sozialen Lage. Es kann und darf Ihnen ja nicht zum Nachteil gereichen, dass die Bundespolitik mehr als 3 Jahre gebraucht hat, um hier endlich tätig zu werden. Gerade vor diesem Hintergrund sollten wir der Dynamisierung eine Erhöhung voranstellen. Für mich ist mit diesem Thema auch eine Gerechtigkeitsfrage verbunden. Für das kommende Jahr hat der Bund 530 Millionen für die Alterssicherung der Bediensteten der Stadtsicherheit eingeplant. Über 1,5 Milliarde Euro, eine Erhöhung um 25% in den letzten 5 Jahren. Es kann nicht sein, dass die Kosten für die Staatssicherheitsbediensteten durch die Decke gehen, während wir für die Opfer um jeden einzelnen Euro kämpfen müssen. Mit diesen Einschätzungen zur Gesundheit und zur sozialen Lage stehe ich nicht allein. Die Wissenschaft, die Landesbeauftragten und auch die Länder teilen meine Auffassung. Letzte Woche hat der Bundesrat Stellung zum Gesetzentwurf genommen. Er fordert weitreichende Veränderungen, insbesondere bei den Gesundheitsschäden und der sozialen Lage. Das Votum des Bundesrates hat ein besonderes Gewicht, da die Länder ja umfangreich an den Kosten beteiligt sind und sich mit ihrem Beschluss zu ihrer finanziellen Verantwortung bekennen. Jetzt hat es der Bundestag in der Hand. Bei den Fragen des öffentlichen Gedenkens an die Opfer des Kommunismus sehe ich uns mittlerweile auf einem guten Weg. Die Gedenkstätte Frauengefängnis Hoheneck ist seit Anfang des Jahres Teil der Bundesförderung und wurde im Juli durch den Bundespräsidenten eröffnet. Dass ich das noch erleben darf, unser Staatsoberhaupt hier mit uns Frauen in unseren Zellen, am Ende haben wir doch gesiegt. So beschrieb eines der ältesten noch lebenden Opfer, eine Hoheneckerin, ihr Gefühl an diesem Tag. Und auch mit dem Gedenkstättenkonzept bewegen wir uns mittlerweile in die richtige Richtung. Ja, es gab hier deutliche Irritationen im Frühjahr. Dass aber ein Ministerium einen Entwurf zurücknimmt und gemeinsam mit den Akteuren an etwas Neuem und Besserem arbeitet, ein solches Vorgehen verdient aus meiner Sicht Respekt. Beim Mahnmal für die Opfer des Kommunismus ist vor wenigen Tagen ein Durchbruch gelungen. Mit dem Standort im Spreebogenpark in direkter Nähe zum Bundestag und Kanzleramt. Dieser Standort im Herzen der Demokratie erfüllt genau die Kriterien, die die Bundesstiftung Aufarbeitung, die Opferverbände und auch ich als Opferbeauftragte formuliert hatten. Das öffentliche Bild der politisch Verfolgten aus den früheren Jahrzehnten ist häufig geprägt von der Darstellung der an ihnen verübten Repression. Ja, es ist wichtig, dieses Leid zu zeigen, da es die Unmenschlichkeit der Diktatur auch jüngeren Generationen nahebringt. Gleichzeitig ist es aber ebenso wichtig, auch den Mut und die Entschlossenheit dieses frühen Widerstandes noch stärker als bisher in der Öffentlichkeit zu zeigen. Hier haben wir aktuell einen Mangel in der öffentlichen Vermittlung. Ein Forum für Opposition und Widerstand kann diese Lücke füllen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Zupke. Wir kommen zu den Fraktionsrunden in der Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP, die Linke. Ich darf für die erste Runde aus der Rolle der Vorsitzenden schlüpfen und für meine Fraktion die 3 Minuten in der ersten Runde wahrnehmen. Frau Koss wird es in der zweiten Runde für die SPD tun. Und ich darf mich an erster Stelle herzlich bedanken. Als wir 2021 das Amt der Opferbeauftragten eingerichtet haben, war das etwas sehr, sehr Neues. Wir wussten alle, was wir damit wollten. Aber dass das gelingt, liegt zum einen daran, wie wir rechtlich und gesetzlich die Opferbeauftragte ausgestattet und aufgestellt haben. Zum anderen aber auch steht und fällt es mit Menschen, die dieses Amt ausüben. Und deshalb möchte ich mich recht herzlich bedanken, Frau Zupke, für die Jahre der Zusammenarbeit mit dem Ausschuss, aber auch in dem Thema an sich. Und das, was wir damals wollten als Parlament, dass es jemanden gibt, der sowohl die großen politischen Dinge in die Politik reinträgt, auf der anderen Seite aber auch sich nie zu wichtig ist, auch wenn jemand uns anruft und wir sagen, wir können das nicht selber machen, dort zurückzurufen und mit den Menschen einzeln zu reden. Ich glaube, diese Mischung ist wichtig. Und dass wir damals sie so ausgestattet haben, dass sie einfach auf den Bundestag zugehen können, dass es einen Bericht gibt, in dem immer wieder dargestellt wird, was noch wichtig ist, was gut ist, was aber auch noch erreicht werden muss und was an Aufgaben für uns liegt. Ich glaube, dass das Amt der Opferbeauftragten eines der wichtigsten ist, nicht nur retrospektiv und nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Zukunft. Denn wenn man nicht weiß, wo man herkommt, dann verirrt man sich manchmal da, wo man hin will. Und das ist heute auch nicht immer so einfach. Ich darf noch einmal nachfragen. Sie haben im Grunde schon alles gesagt. Aber vielleicht gibt es noch etwas zum Verstärken. Welche Themen noch mal auf den Punkt gebracht sind es ganz explizit bei den Reha-Gesetzen, auch wenn wir dazu noch mal eine große Fachanhörung machen, aber um sie einfach auch heute an dem Tag noch mal zu hören. Ja, das Thema Gesundheit. Und es gibt aber noch viele weitere. Und die Frage, welche sind das? Und Sie haben es auch angesagt, man muss es in den Fokus rücken, man muss es sichtbar machen. Das ist auf der einen Seite das Thema Forum Opposition und Widerstand, dass es nicht nur alles Lämmer waren, die sich zur Schlachtbank haben führen lassen, sondern dass es auch Widerstand gab und auch andere Ideen. Aber in der Vermittlungsarbeit heute ist es ja auch für mich immer eine Frage, ich habe den Eindruck, dass das noch unzureichend ausgestattet ist, wie an jungen Menschen die Vermittlung herangetragen wird und dass es da an manchen Stellen auch einfach am Geld fehlt, Kinder- und Jugendarbeit deutlich auszuweiten. Sie kommen viel rum. Das wäre für mich noch mal eine Einschätzung. Und dann arbeiten Sie, wie ich gesagt habe, viel mit den Betroffenen. Sie hören sich viel an. Sie haben hier das Beispiel gebracht. Können Sie rausfiltern für sich, welche Themen es ganz besonders in der Spitze sind, 3 oder 4, wo die Betroffenen unisono immer, immer wieder sagen, das ist das Allerwichtigste? Das wären meine 3 Fragen. Und dann darf ich für die CDU-CSU Frau Schenderlein bitten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich habe heute meine Gedanken vorrangig nach Leipzig erstmal auch gerichtet. Ich bin in Leipzig aufgewachsen, verbinde ganz viel damit. Gerade parallel findet ja im Gewandhaus die große Festveranstaltung statt und dann heute Abend noch das Lichtfest, was ja doch zu einer sehr schönen Tradition auch geworden ist. Und da ist man natürlich auch immer wieder berührt, auch von den Bildern, die dann natürlich einen immer wieder präsent vor Augen sind. Und von daher viele Grüße nach Leipzig. Und auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Zupke, dass Sie den Opfern eine so wichtige Stimme geben. Und auch ganz herzlich danken für Ihre Präsenz, die Sie ja innerhalb ganz Deutschlands zur Geltung bringen. In Torgau allein waren Sie ja schon über 3 Mal, wenn ich jetzt das richtig nachgezählt habe, in so kurzer Zeit. Gerade auch dort ist ja der geschlossene Jugendwerkhof ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Einrichtung. Es ist auch ganz wichtig für junge Menschen, dass sie immer wieder auch mit diesen schlimmen, authentischen Orten der Repression, des Schreckens, der Umerziehung konfrontiert werden. Und ich bin sehr gespannt. Ende des Monats findet ja dort die Ausstellungseröffnung statt. Und es wird ja auch da auch eine Präsenz geben aus Berlin. Und von daher vielen Dank auch an dieser Stelle eben, dass Sie so oft vor Ort sind, in Sachsen sind, in Nordsachsen, Torgau. Und nun jetzt zu den Berichten, die ja vorliegen. Klar ist für uns, auch im 35. Jahr des Mauerfalls müssen wir die Themen diskutieren. Wir müssen immer wieder auch die Folgen von Willkür und Repression, die aus der DDR-Diktatur resultieren, darstellen und eben an den wichtigen Themen arbeiten. Dazu zählt zweifelsohne der Härtefallfonds. Es hat uns doch überrascht, wie das jetzt angedacht ist. Und auch das Konstrukt hätten wir gerne noch mal ein bisschen näher dargestellt. Denn angedacht ist es ja, dass es durch die Bundestagsverwaltung, durch Sie auch administriert wird. Wie das nun geplant ist, wie die Entscheidungsbefugnisse sind, das würde uns da noch mal interessieren. Insgesamt ist ja für 1 Million erstmal angedacht. Da würde ich auch Ihre Einschätzung gerne haben, insgesamt einfach, wie das angebunden ist. Und dann auch die Frage, inwiefern das mit den Kernaufgaben, die ja auch da sind, die ja auch bleiben, dann in Einklang gebracht werden kann. Also ob das alles also wo es da möglicherweise doch noch mal die ein oder andere Herausforderung gibt, das wäre so mal der erste Fragekomplex. Und im zweiten haben wir ja noch vertieft Zeit für 1, 2 andere Fragen.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundl, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Zupke, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank für den Bericht, für die Berichte, für Ihre wichtige und engagierte Arbeit und auch das Eingangsstatement, das genau das wiedergespiegelt hat, wie wir Sie jetzt kennen als BASED-Opferbeauftragte. Dieses Engagement ist wirklich, kann man nicht groß genug würdigen, und ich tue es hiermit sehr gerne im Namen meiner Fraktion. In Ihrem Bericht schreiben Sie, dass für Sie die Würdigung der Opfer und die konkrete Unterstützung dieser Menschen kein Gegensatz, im Gegenteil, sie sind nur 2 Seiten einer Medaille und gehören zusammen. Und ich denke, in der Gesamtbetrachtung gehört noch dazu, und Sie benennen das auch, die Mechanismen der SED-Diktatur zu analysieren und die öffentliche Auseinandersetzung mit der Zeit der deutschen Teilung und den Menschenrechtsverletzungen in der DDR voranzutreiben. Da stimme ich Ihnen sehr gerne zu. Ich denke, es muss aber auch darum gehen, diejenigen künftig noch stärker zu würdigen, die die Kraft hatten, Widerstand zu leisten. Denn auch sie haben oft einen hohen persönlichen Preis gezahlt. In Ihrem Bericht schreiben Sie, dass wir endlich passende Instrumente brauchen, den Opfern der Diktatur angemessen helfen zu können. Und dass Sie mit dem Bericht einen Beitrag dazu leisten wollen. Ich denke, das ist 35 Jahre nach dem Ende der SED-Diktatur eine Erkenntnis, die uns alle nachdenklich stimmen sollte. Ich denke, es ist gut, dass wir festhalten können, dass vieles eingeleitet wurde, was im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Zugleich mahnen Sie an, dass Angleichungen immer wieder notwendig sein werden. Auch da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Ich halte den Hinweis für sehr wesentlich, denn Sie haben darauf hingewiesen, dass Kostensteigerung bei der Lebenshaltung diejenigen mit Brüchen in der Biografie, die heute in prekärer Lage leben, um ein Vielfaches härter treffen als andere. Und da müssen wir eine Antwort drauf finden. Sie kritisieren aber zum Beispiel auch, dass der vorliegende Referentenentwurf vom Mai 24 BMJ zwar eine Dynamisierung der Opferrente für ehemalige Häftlinge und der Ausgleichsleistung für ehemals beruflich Verfolgte sowie einen Verzicht der Absenkung der Ausgleichsleistungen bei Renteneintritt vorsieht. Allerdings beziehen sich die Änderungen fast nur nahezu auf Personen, die sich schon jetzt in unserem Unterstützungssystem befinden. Damit wird an der Stelle eine Gerechtigkeitslücke also gerade nicht geschlossen. Da würde ich Sie gerne bitten, ob Sie noch mal hier erläutern könnten, welche Personengruppen hier besonders betroffen sind und schätzungsweise, wie groß diese Gruppe ist. Das Thema Gesundheitsschäden, die aufgrund eines Bundestagsbeschlusses 2019 zur grundlegenden Veränderung im sozialen Entschädigungsrecht beschlossen hatten, sind in Kraft getreten. Aber mich interessiert noch mal dieses Thema Traumafolgestörungen aufgrund von politischer Verfolgung in der DDR bei der Feststellung und Bewertung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, wie das angemessener berücksichtigt werden kann. Sie haben es angedeutet, aber gerne noch mehr ausführlicher. Danke.
Vielen Dank. Tatadam für die AfD. Herr Münz, bitte.
Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für das Wort und auch für die angemessene Einleitung. Ich möchte zunächst einmal meinen Kollegen Dr. Frömming entschuldigen, der eigentlich vorgesehen war für dieses Thema. Er ist erkrankt, genauso wie mein Kollege Herr Renner. Ja, sehr geehrte Frau Zupke, ganz herzlichen Dank für Ihren sehr umfangreichen Bericht und für Ihre wichtige Arbeit. Sie haben dargelegt, wie die heutige Situation der Opfer von Verfolgung durch die kommunistische Diktatur in Deutschland ist. Und Sie stellen zu Recht fest, dass die Opfer von Verfolgung, insbesondere die ehemaligen politischen Häftlinge, weit überdurchschnittlich in einer prekären wirtschaftlichen Lage leben. Und daher, und das sollte uns ja auch alle nachdenklich machen und auffordern, diese Situation schnell zu verbessern. Und daher beziehe ich mich auch in meinen weiteren Ausführungen in erster Linie auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Der ist ja auch schon mal angesprochen worden. Und der Gesetzentwurf ist nach unserer Auffassung weit hinter den Erwartungen geblieben und wird nach unserer Einschätzung nicht zu einer nennenswerten Verbesserung führen. Und wir haben als Fraktion einen eigenen Antrag eingebracht, in dem wir unter anderem die Erhöhung der Zuwendung für Haftopfer, die Sie ja auch gefordert haben, Frau Zupke, also nicht nur eine Dynamisierung, sondern von vornherein erstmal eine Erhöhung fordern. Und wir schlagen vor, die Erhöhung von 330 auf 450 Euro festzulegen und die unsägliche Bedürftigkeitsprüfung abzuschaffen. Sie haben es ja auch beschrieben, was das also, sagen wir mal, für, ja, wie soll man sagen, Situationen bedeutet. Und vor diesem Hintergrund habe ich einige Fragen. Wie wurde der Gesetzentwurf der Regierung bei den Betroffenen aufgenommen, nach Ihrer Wahrnehmung? Welche Rückmeldungen haben Sie erhalten? Und wurde unser Antrag von den Verbänden wahrgenommen? Und wenn ja, wie? Und wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es Nachbesserungen gibt bei der besonderen Zuwendung und der Streichung der Bedürftigkeitsprüfung? Und welche Erwartungen haben Sie an uns Abgeordnete? Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP, Frau Glukowski-Merten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Zupke, für Ihre sehr eindrücklichen Worte, gerade heute an diesem Tag, wo wir an die friedliche Revolution erinnern, an den 9. Oktober 1989. Die Vorsitzende hat auch sehr persönlich gesprochen und sehr eindrücklich wiedergegeben, wie es ihr an diesem Tag vor 35 Jahren ging. Und auch für mich, auch wenn ich noch klein war, 1989, als 1982 in Havelberg, heutzutage Landkreis Stendal, geborene in Glöwen, Landkreis Prignitz, aufgewachsene und jetzt im Jahr 2024 hier sitzend als Abgeordnete für Braunschweig, Niedersachsen, für meine neue Heimat, ist auch sowas nur möglich dadurch, dass eben Zehntausende auf die Straße gingen, es die friedliche Revolution gab und eben solche Biografien und Entwicklungen auch ermöglicht haben. Und deswegen können wir, glaube ich, auch heutzutage nicht dankbar genug sein für das, was auch 1989 und davor der Widerstand geleistet hat und eben auch durch die Zusammenfügung der beiden deutschen Staaten zustande gekommen ist. Und deswegen finde ich es auch gut und richtig, dass wir gerade heute an diesem Tag auch der Menschen gedenken, die eben auf die Straße gegangen sind und das ermöglicht haben. Und gerade auch deswegen, weil dieses Zusammenwachsen, glaube ich, auch immer noch weiter nötig ist und gerade auch in diesen Tagen die Relevanz dessen, was die Aufarbeitung der SED-Diktatur bedeutet hat und was auch Ihre Arbeit als SED-Opferbeauftragte, liebe Frau Zupke, bedeutet, Ihre Arbeit, Ihre herausragende Tätigkeit, Ihr Engagement, auch dafür großen Dank. Seit 2021 tun Sie das und ich kann mich da nur den Worten der Vorredner anschließen. Wir sind da sehr, sehr dankbar, weil Sie das auch mit Ihrer Persönlichkeit und allem, was Sie ausmacht, auch besonders gut machen. Deswegen, ja, großes Danke an dieser Stelle. Ich habe eine Frage in der ersten Runde. Mit Blick auf das, was Sie zum Schluss angesprochen haben, nämlich das Forum Opposition und Widerstand. Das ist ja ein Bau bzw. die Umsetzung der Machbarkeitsstudie des Bundestags im Juni 2023, haben wir da noch mal drauf gedrängt und es ist in der Werdung. Und vielleicht können Sie da noch mal, weil Sie es nur sehr kurz angesprochen haben, noch mal ein bisschen drauf eingehen, inwieweit Sie dort in den Prozess involviert sind, welchen Bau, den Neubau oder die Integration in den bestehenden Gebäudekomplex Sie präferieren, wo Sie aktuell die Prioritäten bei diesem Projekt sehen und wie wir als Politik dort weiter unterstützen können.
Ja. Vielen Dank. Für die Linke, Herr Korte, bitte.
Ja, ich möchte mich auch herzlich bei Ihnen bedanken im Namen der Linken für Ihre Arbeit und in der Vorbereitung auf die Sitzung. Das war ja gerade vor kurzem, dass Sie dieses Thema überhaupt mal ein bisschen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht haben. Deswegen wäre meine erste Frage, wie weit ist denn eigentlich der Forschungsstand, was sozusagen die Schicksale der Vertragsarbeiter angeht? Also sowohl was der nicht gezahlte Lohn angeht, als auch, da gibt es ja wirklich unfassbare Vorgänge, beispielsweise bei schwangeren Vertragsarbeiterinnen, die gezwungen wurden abzutreiben, etc. etc. Da würde mich mal insgesamt interessieren, wie dort Ihr Forschungsstand ist, wie Sie da weiterkommen. Ich finde das eine sehr wichtige Frage, dass man also sozusagen auch diese, wenn man so will, vergessenen Opfer, die bisher kaum in der Debatte waren, dass man das macht. Und vielleicht dahingehend noch die zweite Frage, was sehen Sie noch an weiteren Opfergruppen, die vielleicht gar nicht im politischen, gesellschaftlichen Diskurs sind, was Sie in Zukunft gedenken anzugehen? Ich finde, das sind sehr wichtige Punkte, für die ich mich auch noch mal ausdrücklich bedanken möchte. Und letzte Frage wäre, kann man eigentlich sagen, wenn man sich die soziale Situation von Opfern der SED-Diktatur anguckt, könnten Sie sagen, jenseits von einleuchtenden Fragen wie, was weiß ich, gesundheitliche Schäden durch die Haftbedingungen etc. etc., ob es noch andere strukturelle Gründe eigentlich dafür gibt, dass so viele von diesen Leuten in einer so sozial prekären Situation sind? Danke.
Vielen Dank. Ich lasse Frau Zupke nur mal zu Ende notieren, was sie alles beantworten möchte.
Jedenfalls frage ich noch mal nach, wenn ich irgendwas.
Dann hat sie das Wort wieder.
Die erste Frage kam von Katrin Budde nach, wie an die jungen Menschen weiter herantragen. Ich glaube,
Das wissen wir alle. Da drüben sitzen Experten, Stiftung Aufarbeitung, die sich sehr viel mit den Themen Bildung, Lehrerfortbildung und dergleichen beschäftigen. Und wir haben als Konferenz, also mit den Landesbeauftragten zusammen, mit der Stiftung Aufarbeitung beim letzten Kongress eine Resolution an die Kultusministerkonferenz herausgegeben mit der Bitte, wirklich dieses Thema SBZ, DDR, fester weiter zu verankern. Es ist ja in den Rahmenlehrplänen enthalten, aber es wird eben nicht unbedingt immer durchgesetzt. An der Stelle ist, glaube ich, noch viel nötig. Also Bildung ist ja auch dann Ländersache. Und das andere, was ich auch bei der Bildung sehe, bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, ist die Gedenkstättenarbeit. Ja, die Vermittlungsarbeit vor Ort in den Gedenkstätten. Und dazu bedarf es natürlich aus meiner Sicht zumindest einer noch besseren Ausstattung der Gedenkstätten. Das würde mir erst mal dazu einfallen. Da war die Frage nach, was noch so inhaltlich wird. Ich nehme mal an, da waren jetzt nicht die Themen, womit die Leute kommen, Gesundheit, soziale Lage gemeint, sondern eher neue Aspekte auch. Ja? So wie zum Beispiel, das haben wir jetzt auch in den Vordiskussionen zum neuen Gedenkstättenkonzept oder ja, so heißt es wohl, dass wir die SBZ und den frühen Widerstand mehr in den Blick nehmen. Also SBZ ist ja ganz oft auch in meinem Titel gar nicht enthalten, was ich sehr bedauerlich finde und was ich von Anfang an auch festgestellt mich begleitet hat in den Fragen, ja, wo sind wir denn wieder geblieben? Es gab ja nicht nur die Opfer der SED-Diktatur und die sowjetische Besatzungszone war eben sehr prägend auch. In der frühen Zeit waren ja auch die Maßnahmen und das, was die Menschen erdulden, werden ungleich höher. Wir haben überlegt, die Speziallager, die Menschen wurden dort massenweise deportiert, sind gestorben und ganz viel Wissen ist auch nicht nur bei Kindern und Jugendlichen überhaupt in der Gesellschaft nicht vorhanden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, dass die Menschen, die von dieser Zeit betroffen sind, sich nicht gesehen fühlen. Und da haben wir ganz stark eben auch die Gruppe der ganzen Eigentumsgeschichten, Enteignung, was ja alles, also die ganze Gruppe ja nichts bekommen hat an Entschädigung und sich natürlich bis heute stigmatisiert fühlen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Menschen aus einer Gruppe, Arbeitsgemeinschaft Recht und Eigentum, der bei mir saß und der heute wieder ein kleines Anwesen in einem Dorf in Brandenburg und standen dort auch Dorffeste, machen ganz viel Gemeindearbeit. Und dann kam eine Frau aus dem Dorf helfen und dann haben die sich unterhalten. Und dann sagte diese Frau zu ihm, ach, sie waren gar keine Nazis. Also wo wirklich, ja, und als er das erzählt hat, da hat er fast geweint, der Mann. Ne? Also weil das ja immer noch mit denen, ne, die von den Russen, also diese Zeit, glaube ich, na, das höre ich schon öfter. Also ich glaube, diese Zeit, das haben wir auch in den Gedenkstätten. Ich will jetzt nicht zu tief gehen. Da haben wir ständig auch diese Diskussion in den Gedenkstätten mit doppelter Vergangenheit. Es ist vielleicht nicht überwiegend, aber es ist keine Ausnahme. Und dann kommt dazu zum frühen Widerstand eben nicht nur SBZ. Ich finde auch, was noch nicht ausreichend Erwähnung gefunden hat, auch da hoffe ich, dass wir das ins Gedenkstättenkonzept reinkriegen. Die Zwangsausgesiedelten muss man ja von hinten denken. Der Ausbau der innerdeutschen Grenze oder die Errichtung dieser Grenzanlagen dann am 26. Mai 1952, in dessen Folge ja die Zwangsaussiedlungen stattfanden, die mit den unsäglichen Namen, ich glaube, es ist mittlerweile überall bekannt, Aktion Ungeziefer, wo politisch unliebsame Leute halt eben über Nacht ihre Heimat verlassen mussten und andere schlimme Dinge. Also das ist, glaube ich, ich würde mir wünschen, wenn wir noch mal an den Titel rangehen, Amt der Opferbeauftragten, vielleicht kriegen wir das mit der SBZ ja doch noch mit, auch wenn es nicht ganz so griffig ist, aber das wird sowieso immer falsch gesagt, dann kommt es, also ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz gut und die Leute würden sich, es würde viel machen mit den Menschen, mit den Betroffenen. Also ja, das vielleicht erstmal dazu. Und Forschung natürlich braucht es auch zu dem Thema, weil es ist eben noch ein bisschen Brachland, nicht komplett wirklich, aber so, das war das. Dann kam erstmal kam Grüne, ne? Dann kam die CDU, ist ja auch Torgau, ja, danke für den Hinweis. Da fällt mir gerade etwas ein dazu. Ich weiß nicht, ob man was dazu tun kann in der Bundespolitik, aber wir haben immer in Torgau wieder Probleme mit der Finanzierung der Beratungsstelle für die Heimkinder. Vielleicht, wenn man das mal gehört hat, also ich fände das sehr schön, weil die ist absolut unterfinanziert und teilweise in der Freizeit abgearbeitet und es gibt immer wieder Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Das nur mal so, dass man das mal gehört hat hier. Es wäre schön, wenn man irgendwann mal daran was ändern könnte, dass das irgendwie eine andere Förderung bekommt, eine stetige, dass man nicht jedes Jahr da rumeiern muss. Dann war die nächste Frage, glaube ich, die nach dem Härtefallfonds, richtig? Genau. Also da haben wir ja die Situation, das geht ja nun ewig hin und her. Ich will jetzt aber gar nicht so lange rumjammern. Also mein Eingangsstatement dazu war immer, und dazu stehe ich auch noch heute, wohin der Härtefallfonds kommt, ist mir letzten Endes egal, so sage ich jetzt mal so pauschal. Hauptsache er kommt, und zwar bald. So. Das ist das eine. Dass der jetzt immer hin und her gegangen ist, wie gesagt, das ist zwischen den Ministerien und so weiter. Und wie Sie ja auch sagten, nicht nur Entwurf, sondern im verabschiedeten Gesetz, steht jetzt ja Bundestagsverwaltung, sprich bei mir. Ich denke, auch das ist eine Lösung. Auch das ist eine Lösung. Und es findet, natürlich kann das nicht aus meinem Personal heraus geschehen. Das ist ganz klar, denn ganz deutlich ist ja auch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge beziehungsweise in Zukunft für politisch Verfolgte genannt. Und die würde natürlich weiter darin arbeiten, müsste dann entsprechend mit Personal und so weiter aufgestockt werden. Und da muss man gucken, wie man das ausgestaltet. Ich bin zu allem bereit. Natürlich ist es auch eine große Verantwortung, aber auch, also wenn es denn so sein soll, nehme ich auch die gerne an. Es war vielleicht nicht von Anfang an meine favorisierte Lösung, aber ich entscheide es letzten Endes nicht. Und wir haben viele Gespräche dazu geführt. Und wenn es jetzt so ist, dann werden wir uns auch damit arrangieren. Und dann bin ich immer eigentlich auch ein Mensch, der dann sieht, okay, was sind die Vorteile daran? Und die Vorteile daran sind vielleicht auch, dass es von der Thematik her Härtefallfonds für ehemals politisch Verfolgte vielleicht gar nicht mal so ganz verkehrt ist bei der SED-Opferbeauftragten, trotz aller vielleicht verwaltungsrechtlich und juristischen noch zu klärenden Dinge. Dann hatten wir jetzt Herr Grundl. Genau. Fehlende Gruppen, genau. Sie fragt nach den fehlenden Gruppen. Ja, wir haben, gut, sie sind jetzt auch so schon angedacht, aber bisher eben noch nicht mit drin. Wir hoffen es ja jetzt im parlamentarischen Verfahren mit dem verabschiedeten Gesetz, dass sie auch mit reinkommen. Wir haben einmal die Opfer des DDR-Zwangsdopings, also die ja mit dort Erwähnung finden sollen, im Sinne von, dass sie in die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung mit aufgenommen werden. Dann könnten sie, sollte das gelingen, eine Anerkennung ihrer Gesundheitsschäden erlangen. Das ist dann das andere Thema. Dann würden sie zwar bisher in der Schlange mit vielen anderen stehen, die nichts bekommen, aber daran arbeiten wir ja auch, dass wir das verbessern. Und hätten sie eben dort eine Chance, dort zumindest ihre ja, mit der Gesundheit dort etwas zu bekommen. Wir haben die Gruppe der Zwangsausgesiedelten, die zwar auch schon natürlich bekannt sind und auch im verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz enthalten sind, aber seit Jahren oder ich weiß nicht wie lange um eine Einmalzahlung, also einmal im Sinne auch einer Würdigung. Natürlich die Summe, die kommen wird, ich weiß es nicht, bisher steht 1.500 Euro dort. Das ist aus meiner Sicht und aus allen, die irgendwelche Erwiderungen geschrieben haben, zu wenig, ganz klar. Aber es würde Ihnen sehr viel bedeuten, wenn Sie sozusagen in so einem Gesetz auch noch mal in Erscheinung treten würden und Ihre individuelle politische Verfolgung durch die Zwangsaussiedlung dadurch auch noch mal gesehen werden würde. Dann haben wir, dann hatten Sie gefragt, Sie wollten noch mal wissen mit dem Gesundheits, wie das, das würde ich noch mal kurz erklären, weil eigentlich ist es, nee, es ist gar nicht, es ist eigentlich ganz einfach, aber man könnte es auch sehr, es ist komplex, aber eine einfache Lösung. Also bisher haben wir die Situation, dass die Menschen, die sich einen verfolgungsbedingten Gesundheitsschaden anerkennen lassen wollen, die Kausalität zu ihrem heutigen Gesundheitsschaden eben herstellen müssen. Das heißt, wenn sie in politischer Haft waren und nach 50 Jahren meinetwegen oder 60 Jahren eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen oder eben krank werden, dann nachweisen müssen, dass das von der damaligen Haft kommt, wo sie eben, ich glaube, das brauche ich jetzt hier in der Runde auch nicht erklären, was da alles war, psychische Folter, Dunkelhaft, Einzelhaft, Haftzwangsarbeit und dergleichen. Und das ist eben schwierig. Dazu könnte man jetzt noch viel mehr sagen, warum das schwierig ist. Aber die Erfahrung zeigt, dass seit mehr als 30 Jahren ganz viele Menschen dafür gekämpft haben, das zu verbessern. Seien es die Opferverbände, die Betroffenen selber, die Landesbeauftragten, auch Menschen aus der Politik. Und trotzdem mit vielen guten Ideen. Aber es hat nie was gebracht. Das heißt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann lohnt es sich auch irgendwann nicht mehr. Und mein Vorschlag dabei ist, diesen ganzen Weg des Kausalitätsnachweises komplett auszusparen. Wir haben als Beispiel das Soldatenversorgungsgesetz. Dort hat man gesagt, ich weiß, es ist eine andere Gruppe und ist letzten Endes nachher auch nicht das Gleiche, soll es auch nicht. Aber es gibt dort einen Mechanismus, wo die Soldaten, die im Auslandseinsatz geschädigt wurden, sozusagen eine besondere, ohne Nachweis dessen, dann versorgt werden. Und diesen Mechanismus, den kann man direkt auf die Opfer der SBZ und SED-Diktatur übertragen, indem man eine Art Katalog erstellt. Auf der einen Seite gibt es die politische Repression, die ist nachgewiesen durch die Rehabilitierung. Ja, also, und dann habe ich eine Diagnose von einem anerkannten Facharzt, also eine Art Gutachten, ärztliches Gutachten. Das Gutachten stellt aber nur die Diagnose. Es sagt nicht, warum hast du die Posttraumat, sondern das würden wir auslassen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das, auf der anderen das. Und dann würde dort der Grad der Schädigung von 30 festgestellt werden. Und das ist eigentlich ein wirklich überzeugendes und einfaches Modell, was der Politik jetzt auch schon, also den Menschen, die auch dann darüber entscheiden werden, lange bekannt ist. Und ich hoffe sehr, und das wirklich auch für die Betroffenen, denn das ist eines der wichtigsten Themen, neben jetzt neuen Opfergruppen oder anderen Themen, das an mich herangetragen wird. Und ich bitte natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe, wo ich gerade hier sitze, dass jede von Ihnen alles nutzt dafür, sich hierbei jetzt im parlamentarischen Verfahren auch natürlich auch für andere Dinge, aber ganz, ganz, ganz besonders für die Verbesserung dieser Dinge stark zu machen. Es steht auch im Koalitionsvertrag übrigens. Und diese Besonderheit, das sage ich vielleicht noch ganz zum Schluss, die Besonderheit ist immer gesagt, na, die Soldaten. Ja, der Staat, die Bundesrepublik hat eine besondere Verantwortung für die Soldaten übernommen. Aber sie hat auch im Einigungsvertrag eine ganz besondere Verantwortung übernommen für die Opfer der SBZ- und SED-Diktatur. Und von daher haben wir auch diese Ebene, die durchaus analog zu sehen ist. Und da kann man das daraus ziehen. Ist noch was übrig geblieben? Okay, perfekt. Sonst, wenn es noch Fragen gibt, einfach an uns wenden. Warte mal. Politische Häftlinge. Ja, da waren jetzt noch mal Fragen zur politische Häftlinge bei Ihnen. Warum war das da die Frage? Warum Sie auch? Nee, war das woanders, das Strukturelle?
Bedürftigkeitsprüfung, glaube ich.
Bedürftigkeitsprüfung, ja, die Bedürftigkeitsprüfung wäre auch schön. Also das haben, glaube ich, auch viele, die auch auf diesen Entwurf und auch auf das Gesetz reagiert haben, also in der Erwiderung auch genannt. Allerdings muss man sagen, es ist so, wenn wir mal die Opferrente nehmen, also natürlich wäre es ein wahnsinniger Bürokratieabbau und es wäre auch für die Menschen selber, für die Betroffenen eine unheimliche Erleichterung, dass sie nicht immer wieder durch irgendwelche Prüfungen gehen müssen, irgendwas nachweisen müssen oder dergleichen. Auf der anderen Seite müssen wir zum Beispiel, was die Opferrente, die Menschen werden immer älter und bei Renteneintritt findet die nicht mehr statt, weil jeder Rentner, Rentnerin bekommt es, aber vorher. Also müssen wir sehen, wie weit wir damit kommen. Es wäre schön, wenn man das schaffen könnte. Und der Entwurf, ja, er ist dahinter, oder das Gesetz ist hinter den Erwartungen, würde ich gar nicht mal sagen, aber ist hinter dem, was wünschenswert wäre oder was auch für Forderungen im Raum stehen, zurückgeblieben. Deswegen in meinem Wort sagte ich Licht und Schatten und der Schatten ist für mich auch noch zu groß. Aber ich sage trotzdem, das Glas ist halb voll oder halb leer. Besser ist immer, man sieht es als halb voll, weil das hat auch was mit der eigenen Motivation ja zu tun. Und die Dinge, die jetzt noch nicht drin sind, wie die Gesundheitsschäden oder die Erhöhung der Opferrente vor der Dynamisierung, das hoffen wir jetzt einfach nur als Beispiel. Es gibt noch andere Dinge im Verfahren, einfach noch die Verbesserung dort zu erreichen, dass das wirklich dann viele Dinge auch für die Betroffenen zufriedenstellender sind. Sie fragten, wie der Gesetzentwurf wahrgenommen wurde, ähnlich wie ich es jetzt beschreibe. Also natürlich gibt es das Spektrum, ist vielleicht etwas breiter. Also natürlich gab es vielleicht mehr Menschen, die es jetzt negativer beschreiben würden, als ich es tue. Aber auch da, wenn man in Gespräche geht und es erklärt auch und sagt so und so. Und manche, viele Menschen neigen ja auch dazu, ich kann das auch verstehen, wenn ich jahrelang kämpfe und frustriert bin. Im Land sagen, ist alles schlecht. Da muss man auch immer sagen, wir haben wirklich gute Rehabilitierungsgesetze. Und natürlich geht es immer. Also es muss auch besser werden. Aber ich sehe das jetzt auch alles nicht so schwarz. Ist das? Okay, gut. FDP, Frau Merten. Puh. Forum für Opposition und Widerstand. Ja, also ich muss gestehen, natürlich inhaltlich stehe ich da total dahinter, da drinne. Und ich denke, also es geht für mich auch vor allem erstmal so um diese, wie wird es inhaltlich auch weiterentwickelt und in diesen Fragen Finanzierung und ob es nun Neubau oder dies ist, da will ich mich auch, da will ich mich gar nicht so öffentlich dazu äußern, weil das auch stark im Prozess ist, weil jetzt gerade vor Ort auch wieder eine Begehung war und Menschen da im Gespräch sind, da bin ich nicht so an erster Reihe involviert und deswegen würde ich sagen, so wie ich das, also wohin das, das würde ich aus meiner Position, wo das jetzt ist, das ist jetzt für mich, für meine Art ist jetzt nicht so ausschlaggebend und da bin ich nicht in bester Kenntnis. Wichtig ist, dass es kommt, dass es entsprechender Größe auch kommt, dass es die Aufgaben, die es sich gestellt hat, die man ja auch in der Machbarkeitsstudie eben nachvollziehen kann, erfüllt und dass es eben diese auch von mir angesprochene Lücke erfüllt. Aber in die einzelnen Prozesse kann ich jetzt gar nicht so einsteigen. Das war die Frage, ne?
Okay. Ja, also tatsächlich, inwieweit Sie involviert sind. Aber wenn genau. Sie sagen, na, dann sind Sie da gar nicht weiter groß, nur begleitend sozusagen.
Ja, genau, ja. Genau. Jetzt hatten wir Herr Kort, die Linke, genau. Als erstes hatten wir, oder es waren die Vertragsarbeiter, ne? Mhm. Und noch andere Themen. Genau. Fange ich mal mit den anderen Themen an. Also ja, es ist tatsächlich so, dass über die direkt politisch Verfolgten, auch da, also da haben wir noch das mit den Zwangsaussiedeln, hatte ich schon gesagt, gibt es natürlich auch immer noch Themen, die uns, die mir seit Amtsbeginn begegnen oder auch immer wieder neu dazukommen. Also was zum Beispiel ein großes Feld ist, ist für mich nochmal die, also Militär in der DDR, seien es die Deserteure, Schwed, Bausoldaten, diese ganze Thematik, da ist, glaube ich, noch so ein Brachfeld. Also geht es ja teilweise auch gerade bei den Menschen, die in Schwed eingesperrt waren, auch nochmal um wahrscheinlich so Rehabilitierungsfragen. Das weiß ich, ist zu früh jetzt zu sagen, aber das ist ein weites Feld, glaube ich, und auch die Bausoldaten, die man ja nicht so, wie es manche immer sagen, vergleichen kann mit, ja, die hatten ja auch die Möglichkeit, irgendwie einfach mit Spaten da. Nee, das war ein politisches Statement und die Leute waren im Prinzip auch politisch verfolgt im Sinne, dass sie beruflich nicht auf die Füße gekommen sind, dass die Familien betroffen waren, die Frauen, die Kinder. Dieser Bereich, ich denke, der ganze Bereich der Heimkinder ist auch noch. Ich rede nicht immer, wenn ich das sage, über ich möchte, dass alle Menschen rehabilitiert werden, aber sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch eben in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Wir haben zum Beispiel die Wochenkinder, die sich jetzt organisiert haben, die sind an mich herangetreten. Mit all sowas muss man ja umgehen. Und was dann noch alles kommt, weiß ich nicht, aber solche Dinge, dann fragen Sie nach den Vertragsarbeitern. Wenn Sie dann fragen, nehme ich an, dass Sie da ganz gut Bescheid wissen. Also diese, wir haben jetzt immer die Mosambikaner an erster Stelle. Die sind es natürlich nicht alleine. Es sind auch die Angolaner, die in ähnlichen Strukturen gelebt haben, auch Ähnliches erlebt haben. Dann haben wir eine ganz große Gruppe von Vietnamesen, von Kubanern, die waren anderen Dingen ausgesetzt. Aber insgesamt ist allen gemein, dass die DDR gnadenlos diese Menschen ausgebeutet hat, sie unter falschen Versprechungen auch ins Land gelockt hat und hintenrum Verträge mit den entsendenden Staaten gemacht hat, die allesamt zu Ungunsten der Arbeitnehmer, hat man damals noch nicht gesagt, also der Menschen, die hier dann in Arbeit gegangen sind. Und das ist natürlich ein weites Feld, weil ihnen ist großes Unrecht getan worden. Der Lohn wurde nur halb ausbezahlt. Sie waren ghettoisiert und waren wirklich auch Anfeindungen in der Gesellschaft ausgesetzt. Das fängt schon von Begrifflichkeiten an, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Die schwangeren Frauen wurden zur Abtreibung gezwungen oder nach Hause geschickt. Also wirklich viele Schicksale, viele Dramen. Und die Gruppe der Mosambikaner ist dabei die bestorganisierteste Gruppe. Diese ist auch frühzeitig an mich herangetreten, zusammen mit der Beauftragten für Sachsen-Anhalt und der Stiftung Aufarbeitung. Und gerade aktuell letzte Woche haben wir eine Bundespressekonferenz gehabt im Bundestag zu der Thematik. Ich habe mich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung gesetzt. Es gab ein Fachgespräch im Bundestag letztes Jahr, wo auch Staatsministerin Keul anwesend war und wo wir diese Thematik vorgestellt haben, auch mit Betroffenen natürlich immer, die von ihrem Schicksal erzählt haben. Und Frau Koll war ja auch in Mosambik, hat sich dort mit den ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern getroffen, ist auch im Kontakt mit der Botschaft. Und um es zusammenzufassen, also die Thematik ist noch komplett offen. Aber natürlich haben wir auch dort die Situation, wie fast bei allen Menschen, über die wir heute sprechen, dass es immer weniger werden, aufgrund dessen, dass sie natürlich sterben und wir auch mit Gruppen und auch bei den Mosambikanern Menschen zu tun haben, die früh sterben, die keine hohe Lebenserwartung haben. Und mein Ziel ist es, dass man kann diese Lohndifferenzen und Renten und was da alles gezahlt und nicht gezahlt wurde und dass 75 Millionen in einem korrupten Staat wie Mosambik versickert sind, die Deutschland Anfang der 90er, das kann man alles nicht mehr zurückkriegen in die Tube und kein Mensch kriegt es ausgerechnet. Deswegen ist meine Vorstellung eine pauschale Entschädigungsleistung. Ne, neben anderen Dingen, also Frau Keul, das Auswärtige Amt, die machen, also unterstützen kulturelle Projekte und angedacht ist auch Begegnung vor Ort oder hier. Das ist also, wenn dort Menschen, neulich war eine Frau bei mir, die will so einen Film machen, die kann sich dann dahin wenden und also so ist die Situation und jetzt im Anfang des Jahres werde ich auch mit den Angolanern, die sind vor allem in Eberswalde. Und die haben dort vor Ort ein Treff. Und die haben mich gebeten, dass ich die, da werde ich auch hinfahren, mich auch mit denen nochmal unterhalten. Die waren auch schon bei mir. Also müssen wir sehen. Ich hoffe, dass wir da noch irgendwie ein Stück weiterkommen.
Vielen Dank. Die erste Runde ist durch. Für die zweite Runde beginnt für die SPD Frau Kost, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Zupke. Ich bin wie immer doch sehr beeindruckt, aber auch mitgenommen. Sie haben sehr eindrücklich geschildert, welche Gruppen wir noch nicht beachtet haben, was wir also noch mit aufnehmen müssen. Und Sie haben auch ganz eindrücklich geschildert, gerade was die Opfer betrifft, die durch Verfolgung entsprechende Gesundheitsschädigungen haben und nicht anerkannt werden. Dazu hatten wir uns ja auch schon mal in einem Gespräch verständigt. Ihr Bericht hat ja den Titel Die SED-Diktatur und ihre Folgen für die Opfer verstehen. Ich danke Ihnen für diesen erklärenden und empathischen Zugang zum Thema und auch für die klaren Vorschläge, die Sie jetzt gebracht haben. Sie haben ja zahlreiche Verbesserungen und Ergänzungsvorschläge in Ihrem Bericht gemacht. Wir werden das aufgreifen, denn unser Ziel ist es ja, die Menschen, die Opfer der SED-Diktatur waren, zu verstehen und ihnen zu helfen, ihr Recht zu bekommen. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir beachten müssen. Wichtig ist, dass wir auch ein Klima erhalten oder schaffen, in dem Betroffene sich sicher und entgegengenommen fühlen. So wie es ist, wenn sie zu Ihnen kommen, wenn sie zur Beratung kommen. Das höre ich immer wieder, dass dort die Betroffenen von Ihnen sehr, sehr ernst genommen werden und sie sich tatsächlich wertgeschätzt fühlen. Sie haben in Ihrem Bericht ganz viele wichtige Punkte benannt und auch konkrete Vorschläge zur Umsetzung gemacht. Ich würde jetzt gern meine Fragen anschließen. Welche Punkte an der Reform des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes sind Ihnen am wichtigsten? Wo legen Sie ganz besonderen Wert? Und vielleicht können Sie dazu Ausführungen machen. Wie steht es um die Sensibilisierung der Behörden auch in den Ländern und Kommunen? Müssen wir hier für die SED-Opfer mehr Information, Aufklärung und Sensibilisierung voranbringen? Und wie können wir das gemeinsam tun? Noch eine Frage. Müssen wir auch als Politikerinnen und Politiker gegenüber den Opfern anders kommunizieren? Was raten Sie uns diesbezüglich? Und wenn Sie an die Gedenkkultur denken, wird ja ein Rahmenkonzept jetzt gemeinsam erarbeitet. Sie sind darauf eingegangen. Dann wäre für mich wichtig, wie können wir das für Jung und Alt so gestalten, dass Menschen, die SED-Diktatur nicht erlebt haben, greifbar macht und wie können wir das dann umsetzen? Vielen Dank.
Vielen Dank für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Schenderlein, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Zupke, für die Ausführungen zum Härtefallfonds. Ich entnehme, dass es erstmal Ihrerseits, Sie sind froh, wenn das Thema quasi auch geklärt ist. Aber es gibt noch viele Dinge, die offen sind. Also das nehme ich hier schon. Und dass es wahrscheinlich doch noch ein bisschen ein Prozess dauern wird, ehe dann nochmal die einzelnen Punkte geklärt sind. Gut, können wir machen. So, dann zur Frage Mahnmal Kommunismus. War ja jetzt in der Presse vor dem 3. Oktober auch zu lesen, dass die Standortfindung finalisiert ist, dass es eine baurechtliche Prüfung gibt. Kennen Sie da das Zeitfenster, bis wann das abgeschlossen sein soll? Wissen Sie, ob es einen Austausch mit dem Künstler gegeben hat? Und inwiefern auch die Haushaltsmittel, die jetzt eingestellt sind für 2025, es sind ja 262.000 Euro vorgesehen, ob das dann komplett für alles gedacht ist? Also oder wie, was davon jetzt für diese Prüfung gedacht ist und darüber hinaus.
Ich ganz kurz, ich ziehe Ihnen das nicht ab, aber können wir die Frage mitnehmen zu Frau Kaminski? Die steckt da wahrscheinlich mehr drin als Frau Zupke nachher, dass das bloß beantwortet wird.
Also zumindest das, was Sie wissen, können Sie ja gerne trotzdem und dann können wir das auch nochmal dann hinten anschließen. Und zur Zwischenbilanz, also anhand jetzt Ihres Berichtes, ist ja schon viel gesagt worden. Auch zum Thema, dass Sie ja sagen, vielleicht könnte man nochmal den historischen Bereich SBZ noch etwas stärker in den Vordergrund rücken. Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo Sie sagen, nach 3 Jahren Tätigkeit an der oder anderen Stelle ist man vielleicht doch noch nicht richtig wahrgenommen worden, müsste man noch mal ein bisschen mehr machen? Und zweite Frage, wie ist der Austausch mit den Ländern? Sind Sie in einem regelmäßigen Austausch? Wie ist da die Bereitschaft auch zur gegenseitigen Unterstützung? Wie nehmen Sie das wahr? Vielen Dank.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundl nochmal.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nochmal herzlichen Dank, Frau Zupke, für die Beantwortung der Fragen und auch jetzt nochmal die Ausführungen, die Sie gemacht haben. Die Kollegin Koss hat, glaube ich, zwei wichtige Punkte oder Punkte, die mich auch sehr interessieren, wie es mit der Sensibilisierung der Ämter und Behörden steht und was wir tun können, wenn beim ganzen Thema Gedenkkultur. Sie haben es mehrfach angesprochen, dass Zeitzeuginnen auch versterben, Betroffene versterben. Und ich glaube, je früher man sich überlegt, wie man die Gedenkkultur gut aufstellt, desto besser. Das ist leider die Erfahrung, die wir ja gerade auch machen. Und da hätte ich mir gerne gewünscht, dass Sie noch mal Ihre Gedanken dazu sagen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die AfD. Herr Münz, bitte.
Vielen Dank. Frau Zucke, ich habe noch mal eine Frage zum Härtefallfonds. Wir haben von der AfD gefordert, den Fonds aufzustocken, also statt 1 Million 15 Millionen. Wie sehen Sie das? Wie viel halten Sie für notwendig? Da würde mich Ihre Meinung interessieren.
Vielen Dank. Das war's, ja? Okay, vielen Dank. Dann für die FDP, Frau Glückowski-Merz.
Ja, vielen Dank. Ich würde gern nochmal das Thema Zeitzeugen auch aufgreifen, weil auch Frau Zupke vorhin davon sprachen, dass Sie im Grunde sich auch selbst als letzte Generation des Widerstands so definiert haben in Ihrem Statement, war das vorhin so angeklungen. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass viele, gerade junge Menschen, das Thema SED-Diktatur, SBZ, all das, was wir hier auch besprechen, ja im Grunde, wenn überhaupt, aus dem Schulunterricht kennen und gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben, auch mit Zeitzeugen zu sprechen. Und vielleicht haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Opferbeauftragte auch die Möglichkeit, dort schon auch weiterzudenken und auch das Thema Zeitzeugen durch Digitalisierungsprojekte oder so etwas mit anzudenken. Vielleicht können Sie da einen kurzen Einblick geben, ob das auch mitgedacht wird und das auch mitgestaltet wird, weil ich glaube, genau darauf kommt es an, da auch die Erinnerungskultur dann auch ins Digitale mit weiterzudenken, weil Zeitzeugen sind leider zeitlich begrenzt. Danke.
Vielen Dank. Herr Korte hatte signalisiert, dass er keine zweite Fragerunde braucht. Dann haben Sie das Wort, Frau Zupke.
Also, nach den wichtigsten Dingen auf der langen Wunschliste, oder? Also ich glaube, man hat schon ein bisschen gehört, dass die Gesundheitsschäden, dass es für mich ganz, ganz, ganz oben steht, dass wir da wirklich eine Veränderung brauchen. Und da sage ich nachher noch bei den anderen Fragen zu den Ämtern was dazu, weil das nämlich auch im direkten Zusammenhang mit den Gesundheitsschäden steht. Und als nächstes würde ich die Erhöhung der Opferrente vor der Dynamisierung sehen. Es gibt natürlich noch andere Themen, die auch das Zweitantragsrecht ist wichtig, ne, damit wir für eine Gleichbehandlung bekommen, andere Dinge. Also Sie fragen nach den zwei wichtigsten, dann würde ich mich jetzt für diese beiden Sachen entscheiden. Und dann fragten Sie ja auch nach den in den Ländern, Kommunen. Da haben wir verschiedene Dinge. Wir haben einmal die Behörden, also wozu auch die Versorgungsämter gehören. Und wir haben die Rehabilitierungskammern, die Richter und sowas. Und da arbeite ich auch mit der Stiftung Aufarbeitung und dem Bundesarchiv. Wir haben uns neulich gerade getroffen, was da alles passiert. Also die machen da ganz viel, auch in Richtung Schulung, Fortbildung, sowohl nach dem, ich weiß jetzt gar nicht, es heißt Paragraph 5 Richtergesetz, das andere ist die Fortbildungsakademie. Also da passiert ganz viel, da bin ich so indirekt involviert, indem ich das mit anstoße, auch an mich mit den Ländern, an mich an die Länder wende, an die Justizminister und so weiter. Aber so die Akteure vor Ort machen da halt eben ganz viel und ich bin auch bei einer Veranstaltung nächstes Jahr 2025 direkt mit eingebunden, wo ich dann auch einen Beitrag leisten kann. Also das ist uns bewusst. Aber uns ist auch bewusst natürlich, dass das, was jetzt passiert bei den Richtern, lange dauert, ehe das wirklich wirkt. Also bei den Fortbildungen natürlich, den aktuellen, das ist klar, das sind Leute, die schon im Amt sind. Aber bei den Jüngeren in der Ausbildung wird es noch dauern, aber es werden wir auch noch brauchen. Aber die Versorgungsämter, da habe ich auch verschiedene Kontakte zu verschiedenen Ländern. Ich will mal nur Thüringen und Hessen sagen, weil das das letzte war, wo ich da Gespräche geführt habe, vor Ort mich mit Leuten getroffen habe und wo mir alle gesagt haben, was mich wirklich auch überrascht hat, muss ich sagen, aber auch gefreut hat. Und die haben mir Beispiele genannt, ne? Und ich war auch mal vorher so, ich habe auch viel geschimpft auf die Versorgungsämter und so, muss ich gestehen. Und ich habe dann irgendwie doch, mein Bild hat sich ein bisschen verschoben. Das ist nicht, es gibt natürlich Unwillige und es gibt wirklich unsensible Menschen. Und es gibt sicherlich auch noch Menschen, die in der DDR Systemträger waren und nichts dazu gelernt haben. Aber das überwiegende Gros nämlich doch so war, dass sie einfach eine andere gesetzliche Grundlage brauchen, um entscheiden zu können. Und das haben sie mir wortwörtlich gesagt, zweimal fast identisch. Frau Zupke, wenn wir anders entscheiden können sollen, dann brauchen wir eine andere gesetzliche Grundlage und dafür müssen Sie sorgen. Also insofern ist es trotzdem mal gut, dass man dann ins Gespräch kommt, vielleicht noch mehr im Sinne von Sensibilisierung, sich mit den Tätigen dort vor Ort unterhält. Und wir sind auch dabei, aber zusammen mit einem Forschungsverbund, mit einer Uni, also machen die hauptsächlich, aber in Kooperation mit uns, eine Schulung zu erstellen, die dann auch von den Ländern, von den Ämtern, von den Behörden mit eingekauft werden kann quasi, wo dann Leute eine Fortbildung machen können dazu. Also das Thema ist uns bewusst, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man zuerst denkt. Was raten Sie uns? Ja, ich finde, Sie machen das doch alles, was ich bisher gehört habe, ziemlich gut. Also entweder sind Sie auch nett zu den Leuten und beantworten das so gut Sie können, oder Sie wenden sich an uns. Also ich weiß nicht, also ich hätte... Ja, ich denke, solange man, ich glaube, was die Opfer nicht erwarten, dass man gleich alles beantworten kann, dass man alles gleich weiß, dass man tausend gute Ratschläge gibt. Das Wichtigste ist, glaube ich, Respekt und Würdigung, ein bisschen Empathie und dann gucken, so, was kann ich jetzt für einen Rat geben, dahingehend abschieben. Nein, so meinte ich das nicht, nein. Also ich finde bisher, was ich so höre von den Menschen, die ist das immer super, habe ich keinen besonderen Rat jetzt für Sie. Dann haben Sie noch gefragt, das Gedenkstättenkonzept mit den jungen Leuten. Ja, also ich hoffe schon, dass im Gedenkstättenkonzept, so wie es jetzt aussieht, sind wir da auf einem sehr guten Weg, dass es so sein wird, dass eben all die Bedarfe und Bedürfnisse oder die Notwendigkeiten, die auch im Raum stehen, auch gerade für die künftigen Generationen, dass das dort mit abgebildet werden wird. Da kam ja nochmal die Frage nach Zeitzeugenschaft. Wie kann man das machen? Das ist natürlich ganz wichtig, dass man Digitalisierung, dass man jetzt diese Erfahrungen, diese Biografien konserviert, dass man auch außer, dass man Zeitzeugeninterviews digital aufnimmt, dass man auch diese ganzen Geschichten, über die niemand mehr sprechen kann, auch im Kontext nochmal darstellt und sammelt. Und ich denke mal, das Gedenkstättenkonzept wird hierauf auch jetzt einen großen Wert legen. Und die Gedenkstätten vor Ort wissen das, soweit ich weiß, arbeiten alle daran, soweit es ihnen möglich ist, halt mit der personellen Ausstattung, sich auch auf diese Zukunft mit immer weniger werdenden Zeitzeugen einzustellen. Da habe ich die eine Frage schon fast beantwortet. Mahnmal. Ja, beim Mahnmal, wie gesagt, ich weiß ungefähr, wo es ist. Das wissen wir jetzt alle seit 2-3 Tagen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Also eben im Spree, also wirklich gute Lage. Ne? Das haben immer alle, die damit gekämpft und haben uns sich eingesetzt, haben dafür dort auch favorisiert. Und wie das jetzt mit dem Künstler ist und dem Geld, muss ich tatsächlich an Frau Kaminski übergeben. Da bin ich jetzt nicht aktuell im Bilde. Dann war die Frage nach einer Zwischenbilanz. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ach so, genau. Das mit der SBZ habe ich ja schon gesagt. Das finde ich wirklich persönlich wichtig. Und da werden wir natürlich auch, wenn ich bin oft auf Gedenkveranstaltungen in den Speziallagern. Das wird ja nächstes Jahr auch nochmal ganz präsent werden. 45 Jahre, also 45 das Kriegsende und dann gleichzeitig ja der Beginn der Speziallager. Und da werden wir nächstes Jahr, glaube ich, ganz viel dort auch unterwegs sein und mit den Menschen sprechen. Und was ich bisher schon mitbekomme, dass viele Angehörige einfach kommen. Ne? Es ist auch die Arbeit dann mit den Angehörigen vor Ort. Also das würde in die... Wie? Ja, da bin ich also regelmäßig mit vielen Ländern im Austausch auf verschiedenen Ebenen. Und man hat ja jetzt den Bundesrat, der war ja letzte Woche, da gab es auch entsprechende Austauschgespräche vorher. Und das hat man natürlich immer auf dem Schirm, in den Ostländern natürlich auch immer so ein bisschen in Absprache mit den Landesbeauftragten. Aber da habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Das war das, ne? Okay. Dann kam Herr Grundl. Sensibilisierung Ämter hat sich, glaube ich, schon erledigt, ne? Länder, Gedenkstätten. Ja, weil Sie fragen, was kann man tun, was soll man tun? Ich meine, Gedenkstätten aber ist auch immer Länderaufgabe. Ne? Und da kann natürlich jeder Abgeordnete natürlich auch immer sich auch mal die Gedenkstätten angucken, die im eigenen Bundesland sind, haben Sie wahrscheinlich auch schon gemacht, und dann auch auf die Länder zugehen für entsprechende, wo es noch Finanzierungslücken gibt oder ne, wir brauchen eben mehr auskömmliche Finanzierung in den Gedenkstätten. Und ich weiß jetzt nicht mehr so richtig mit der Frage. Ja. Also, ja, es kann immer noch mehr, es kann immer besser sein. Ne? Es kann immer besser sein. Aber wenn wir uns wirklich auch angucken, wie viele Gedenkstätten wir auch haben, natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo man überlegen muss. Ne? Da tun sich immer neue Sachen raus. Das ist natürlich eine finanzielle Herausforderung auch, unabhängig vom Engagement oder Interesse Einzelner. In vielen gibt es ja auch zivilgesellschaftliches Engagement, woraus ja das meiste überhaupt erstmal entsteht. Ich war vorgestern in Neubrandenburg zum Beispiel, also die größte oder Untersuchungsaufstand, das ist ein Brachland, also Gebäude, wo man sich fragt, oh Gott, was soll man denn hiermit machen? Ich weiß nicht, ich habe mal keine räumliche Vorstellung, wie viel Quadratmeter oder Kilometer das sind, ne? wo es Akteure vor Ort gibt, die wünschen sich, dass das alles Gedenkstätte, wo man schon weiß, das geht natürlich nicht. Ne? So, dass man da in Verhandlungen kommt mit den Ländern oder eben vor Ort erstmal mit der Stadt, was kann man machen? Also das nur als jüngstes Beispiel. Ne? Und diese Herausforderung wird es immer geben. Und natürlich, wir können nicht das ganze Land mit Gedenkstätten zumachen. Also, und dass man wirklich die Orte, die auch wesentlich oder die so Einmaligkeitsmerkmale haben, Alleinstellungsmerkmale, dass man da wirklich ein Hauptaugenmerk drauf legt, wo man dann auch verweist vielleicht auf andere Orte, wo es auch das gegeben hat. Aber das andere ist eben das stärkere Symbol, so wie wir jetzt Hoheneck auch gesagt haben, das ist das Symbol für den Widerstand der Frauen. Und wie gesagt, als Abgeordneter, glaube ich, kann man da auch im Land ganz und im Bundestag natürlich auch an den Stellen, wo sie sitzen. Aber ich denke, es ist gar nicht so sehr, dass es zu wenig gibt. Ich glaube, wie kommt das, was in den Gedenkstätten abgebildet ist, zu den Menschen? Ich glaube, das ist die größere Frage. Ne? Nee. Aber sie sind wirklich auch gut besucht. Ne? Also das höre ich immer, dass auch gerade auch mit Kooperation mit Schulen dort besteht und dass da auch viel passiert. Aber nichtsdestotrotz gilt es natürlich, also ist eine große Frage, wie bringt man das, was dort stattfindet, was dort passieren soll, mehr an die Menschen? Wie kann man es besser herantragen? Das bleibt, glaube ich, noch eine Frage. Okay. Achso, Härtefallfonds, genau. Also ich bleibe bei meiner Tradition und nenne nie Zahlen. Und eine Million, also ich habe es auch so verstanden, dass es jetzt noch nicht unbedingt so total feststeht, dass es erstmal eine Hausnummer ist, wo dann geguckt wird. Und 15 Millionen, ich weiß es wirklich nicht. Also das ist schon sehr viel. Also man muss Geld ja auch erstmal ausgeben. Man braucht erstmal Strukturen auch und Verwaltung dahinter, um Geld ausgeben zu können. Das ist, glaube ich, also eine Riesennummer. Ich warte erstmal ab, was da rauskommt. Da bin ich relativ entspannt. Also das sehe ich jetzt im Moment nicht so als Problem, muss ich sagen. Was? Ja. Genau. Ich glaube, das habe ich auch schon großenteils beantwortet. Ne? Zeitzeugen, Digitalisierung, dass es wichtig ist, ist klar. Und das Zeitzeugenarbeit, das habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Es leben ja auch noch ganz viele Zeitzeugen. Ist ja nicht so, dass jetzt alle schon tot sind. Und da höre ich immer wieder auch, dass es schön wäre, wenn es vielleicht noch eine auskömmlichere Ausstattung der Zeitzeugenarbeit geben würde und noch mehr Möglichkeiten. Was ich höre, ist von zum Beispiel aus Hohenschönhausen, dass am Jahresende manchmal Anfragen nicht mehr bedient werden können von Schulklassen oder anderen, weil einfach das Budget ausgeschöpft ist, obwohl die Zeitzeugen bereitstehen und bereit wären. Also da kann man vielleicht, also es wäre schön, wenn man da noch mal gucken könnte in der Politik, dass man diese Lücke vielleicht noch schließt, dass es nicht daran scheitern muss, denn darüber sprachen wir ja gerade, ja, wie bekommen wir die zu den Menschen? Und das hängt natürlich auch an dieser Frage.
Vielen Dank. Dann darf ich zum Abschluss des ersten Tagesordnungspunktes Sie um Kenntnisnahme der Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag bitten. Hat jemand etwas gegen die Kenntnisnahme? Dann haben wir das damit zur Kenntnis genommen und werden uns mit den Details in anderen Gesetzgebungsverfahren beschäftigen. Und ich habe richtig verstanden, wir nehmen den Härtefallfonds irgendwann mal als Solitärthema mit auf die Tagesordnung, um mal die innere Struktur zu verstehen. Ja, gut. Dann Tagesordnungspunkt 2, Bericht zum aktuellen Stand des Übergangs des Stasi-Unterlagenarchivs, Entschuldigung, des Bundesarchiv. Dazu darf ich da recht herzlich begrüßen Herrn Professor Hollmann als Präsident des Bundesarchives, Frau Tietze als Vizepräsidentin des Bundesarchives und Herrn Dombrowski als stellvertretenden Vorsitzenden des Beratungsgremiums gemäß Stasi-Unterlagengesetz und natürlich auch immer in der Vertretung der UOKG, die bei dem Thema auch nicht ganz unwichtig ist, sondern auch mal eine inhaltlich wichtige Rolle spielt. Insofern herzlich willkommen an Sie. Jeweils 5 Minuten für ein Eingangsstatement. Ich nehme an, Herr Professor Hollmann beginnt. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, erneut über den Stand der Zusammenführung von Bundesarchiv und Stasi-Unterlagenarchiv unter einem gemeinsamen Dach zu berichten. Es geschieht selten, dass so viel Aufmerksamkeit auf archivarische und archivische Arbeit gelegt wird. Wir würden uns das an vielen anderen Stellen auch wünschen, aber ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an diesen Dingen. Zunächst möchte ich gerne eine allgemeine Aussage treffen, die mir immer sehr wichtig ist. Wir haben vor 3 Jahren, als diese gemeinsame Wegstrecke begonnen hat, gesagt, das wird eine Aufgabe für eine längere Phase sein. Das ist kein Kurzstreckenlauf, sondern eine Langstreckenaufgabe. Ich muss Ihnen jetzt nicht sagen, dass sich diese Einschätzung bewahrheitet hat, nach meinem Dafürhalten, aber ich möchte doch gerne zum Ausdruck bringen, wie stolz ich darauf bin, was schon geleistet wurde von den Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, bis hin zu den Arbeitsebenen, die dabei sind, sich in einer Weise miteinander zu verflechten und ihre Arbeit miteinander kurz zu schließen, die aus meiner Sicht höchst erfreulich ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nichts gibt, worüber ich Klage zu führen hätte. Es gibt Schwierigkeiten und es gibt natürlich in der gegebenen Situation Herausforderungen, die sich dem Bundesarchiv stellen, über die ich jetzt vor allem vor der Klammer kurz sprechen möchte. Wir sind dabei, einen Masterplan für das Bundesarchiv ins Werk zu setzen, der dafür sorgt, dass alle Unterlagen zur Geschichte des Deutschen Reichs in Berlin-Lichterfelde liegen werden, in absehbarer Zeit alle Unterlagen zur Geschichte des Bundes in Koblenz und alle Unterlagen zur Geschichte der DDR, einschließlich der SPZ, wenn ich das sagen darf, denn die Unterlagen der zentralen Behörden der SPZ sind auch im Bundesarchiv, immer ausgenommen natürlich SMAD, das ist in Moskau. Und dass wir daran fortschreiten, diesen Plan auch in die Tat umzusetzen. Das heißt, wir geben uns der begründeten Hoffnung hin, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sein werden, in Lichtenberg tatsächlich alle Unterlagen des Bundesarchivs zur Geschichte der DDR zusammenzuziehen, dass dann tatsächlich alle Unterlagen der Ministerien, der zentralen Behörden, der SED, der Massenorganisationen, der NVA, der Grenztruppen und auch der Stasi-Unterlagen von Seiten des Bundesarchivs dann an diesem Ort sein werden und eine Ergänzung finden werden in den privatrechtlichen Überlieferungen, die dann gegebenenfalls über die Robert-Havemann-Gesellschaft, also im Rahmen dieses Forums, im Rahmen des Campus insgesamt zusammenkommen werden. Leider sind die Voraussetzungen haushalterisch und stellenplantechnisch nicht günstig, das muss ich natürlich sagen. Wir leben in schwierigen haushalterischen Situationen. Das gilt natürlich auch für das Bundesarchiv. Das Problem, das sich uns nur in besonderer Weise stellt, ist, dass wir mit einem Haushalt, der jetzt insgesamt mit 192 Millionen Euro ausgestattet ist, alleine 118 Millionen Euro in Personal und 69 Millionen Euro dann für sächliche Verwaltungsausgaben haben und davon 37,6 Millionen Euro in Mieten und 10 Millionen Euro in die Bewirtschaftung unserer Liegenschaften gehen. Das heißt, für dringend notwendige Investitionen, die wir haben, um gerade im Bereich der Digitalisierung, um gerade im Bereich der Verbesserung von Erschließung die Dinge voranzutreiben, fehlen uns wesentliche Mittel. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir auch im Bereich des Personalhaushalts eine erhebliche Lücke haben. Wir haben vor 3 Jahren mit einer beträchtlichen Zahl unbesetzter Stellen, nämlich 265 unbesetzten Stellen, gemeinsam begonnen. Das ist eine Zahl, die wir mittlerweile auf 170 reduzieren konnten, aber darunter werden wir nicht gelangen, denn um noch mehr Stellen zu besetzen, also Stellen, die in unserem Haushalt sind, dafür fehlt uns einfach das Geld. Wir sind da in unserem Personalhaushalt nicht regulär genug ausgestattet und über die Personalfonds zu gehen, die im Bundeshaushalt ausgesetzt sind, um Tariferhöhungen und derartiges aufzufangen. Das ist für uns bestenfalls eine Maßnahme, um in das nächste Jahr zu kommen. Aber daraufhin können wir natürlich keine langfristige Besetzung unbefristeter Stellen vornehmen. Also da haben wir ein großes Defizit. Und 170 Stellen, das muss ich Ihnen nicht beschreiben, ist eine Lücke, die uns enorm wehtut. Insbesondere, weil von diesen 170 Stellen, darum hatten Sie besonders gebeten, Frau Budde, 35 Stellen ganz besonders in den Bereich des Stasi-Unterlagengesetzes fallen, während 80 Stellen in den sogenannten Querschnittsaufgaben fehlen. Das sind also IT und Haus, also die Magazinwesen, Werkstätten, also Dinge, von denen das Stasi-Unterlagenarchiv auch betroffen ist, und 55 Stellen, in denen das Bundesarchiv im Bereich der anderen Abteilungen betroffen ist. Also man muss einfach sagen, diese Menschen fehlen und wir haben nicht nur Schwierigkeiten, diese Stellen nachzubesetzen aufgrund des Fachkräftemangels, auch der trifft auch uns, aber wir haben vor allem das Problem, dass wir nicht über die notwendigen Haushaltsmittel verfügen. Jetzt habe ich Ihnen den Problemhaushalt geschildert und Frau Tietze wird jetzt hoffentlich das Vergnügen haben, auch an der einen oder anderen Stelle in der sachlichen Arbeit die erfreulichen Fortschritte, die wir haben, die wir machen dürfen, dann zu beschreiben. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Hollmann. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch ich danke für die Gelegenheit, dass wir in der heutigen Ausschusssitzung zu Gast sind und möchte anknüpfend an die Ausführungen von Herrn Hollmann bei der inhaltlichen Arbeit im Bereich Stasi-Unterlagenarchiv aufsetzen. Beginnen möchte ich mit dem Sachstand in den Ländern bei diesem Besuch. Sie wissen, dass das Stasi-Unterlagengesetz davon ausgeht, dass wir in jedem Bundesland einen Archivstandort errichten und die verbleibenden Dienststellen zu Auskunfts-, Informations- und Beratungsstandorten umbauen. Unser Zwischenstand ist der, dass die Machbarkeitsstudien für die künftigen Archivstandorte erfreulicherweise vorliegen und auch für uns erfreulich ist, dass unser Votum zu den einzelnen Standorten, an denen verschiedene Liegenschaften betrachtet worden sind, durch die BKM bestätigt wurde. Wir haben also votiert, die BKM geht mit, sodass wir nun damit beginnen konnten, die für die Bau- und Finanzplanung notwendigen Unterlagen zu erstellen. Das heißt aber auch, dass der Umbau der anderen Dienststellen zu Auskunfts-, Beratungs- und Informationsstandorten noch zurücksteht, denn wir benötigen zuerst Klarheit über die Errichtung der Archivstandorte. Deswegen ist es für uns hier wirklich wichtig, voranzukommen. Ergänzen möchte ich aber, dass wir auch an einzelnen Standorten wie beispielsweise Suhl durchaus in guten Gesprächen sind und Standorte, an denen wir Auskunft und Beratungsangebote künftig anbieten können, errichten könnten. Denn für uns liegt der Fokus darauf, dass wir möglichst zentrale Anlaufstellen für Vermittlungs-, Bildungs- und Auskunftsangebote erhalten können, damit die Bürgerinnen und Bürger sie gut erreichen. Das ist in unserer Einschätzung die Kernvoraussetzung dafür, dass sie auch gut angenommen werden. Inhaltlich konzeptionell haben wir uns in der zurückliegenden Zeit fokussiert auf die Bildungs- und Vermittlungsarbeit in den Außenstellen, die ohne jeden Zweifel jetzt schon viel geleistet haben und dort auch quasi als Leuchtturm fungieren. Hier wollen wir weiter ansetzen und archivpädagogische Bildungsangebote entsprechend des in Paragraphen 2 Stuck hinterlegten Auftrages vor Ort weiter ausbauen. Das heißt, dass wir unseren Angeboten in den Regionen ein wiederkehrendes Gesicht geben wollen. So sollen die Außenstellen im Bildungsbereich beispielsweise gleichermaßen Projekttage für Schulen, Lehrkräftefortbildungen anbieten, sich an der Erwachsenenbildung beteiligen und ihre Zusammenarbeit dementsprechend mit Schulämtern und Volkshochschulen weiter ausbauen. Uns ist an der Stelle ganz wichtig, dass dennoch der regionale Bezug, die regionale Besonderheit, die dort in den Akten jeweils zu finden ist, erhalten bleibt, sodass wir beispielsweise im Raum Chemnitz, wo es um die Wismut geht, oder in der Außenstelle Rostock-Ostsee-Fluchten betrachten, dass das wirklich in die zu erarbeitenden bzw. vorhandenen Materialien einfließt. Daneben haben wir uns auch konzeptionell mit den Außenstellen zur Veranstaltungsarbeit abgestimmt, die aktuell noch in verschiedener Intensität ausgefüllt wird. Taktung und Vielfalt sind den unterschiedlichen Voraussetzungen entsprechend an den einzelnen Standorten verschieden ausgeprägt. Wir haben bewährte Regel und neue Sonderformate definiert und versuchen auch hier den Vermittlungsauftrag an sich verändernde Struktur von Zielgruppen, Fragestellungen im Konsum- und Freizeitverhalten anzupassen. Wichtig ist uns dabei, das möchte ich hier auch einmal sagen, dass wir auch entsprechend oder entlang des Gesetzes den Schulterschluss mit regionalen Partnern suchen. Wir machen keine Konkurrenzangebote, sondern setzen auf Partnerschaften. Beide Konzepte, die ich jetzt gerade kurz angerissen habe, haben wir, wie im Übrigen andere Themen auch, die die Integration der Stasi-Unterlagen betreffen, im Beratungsgremium hinlänglich vorgestellt und diskutiert. Vielen Dank dafür. Kurz ansprechen möchte ich an dieser Stelle auch ein Strafverfahren vor dem Landgericht Berlin. Der eine oder die andere hatte sicher der Presse entnommen. Es geht um die Anklage lautet auf Mord an einem polnischen Flüchtling. durch einen gezielten Schuss in den Rücken durch einen Stasi-Mitarbeiter. Da ist die Kammer auf uns zugekommen, hat auf die Expertise zurückgegriffen und sich auch stark bei uns bedankt mit den Worten, die möchte ich Ihnen gern wiedergeben, dass ein Großteil der Ermittlungsarbeit, die hätte die Staatsanwaltschaft machen müssen, im Bereich des Stasi-Unterlagenarchivs gelaufen ist. Ganz kurz, ich bin eng in der Zeit, ich sehe das, der Stand zur Digitalisierung. Wir haben aktuell 20 Millionen Digitalisate aus dem Bereich Stasi-Unterlagen vorhanden und streben ab 25 an, dass wir pro Jahr 2,5 bis 3 Millionen Seiten in unseren eigenen Werkstätten digitalisieren und bis zu 4 Millionen durch eine externe Firma digitalisieren lassen. Das entspricht jährlich, auch wenn die Summen groß sind, 0,5% unseres Gesamtbestandes. Der vorletzte Berichtspunkt ist eine Information zum Thema virtuelle Rekonstruktion, Stichwort die Schnipsel. Wir haben hier das Interessenbekundungsverfahren, zu dem wir im letzten Ausschuss informiert hatten, abgeschlossen und der BKM vorgeschlagen, in ein Pilotverfahren zu gehen, um für möglichst mehrere Vorschläge ein Proof of Concept zu bekommen, bevor wir uns im Wege einer Ausschreibung endgültig an einen Anbieter binden. Das Interessenbekundungsverfahren hat großes Interesse, ernsthaftes Interesse gezeigt, aber auch belegt, dass es keine marktreife Lösung gibt. Und insofern haben wir auch in Abstimmung mit den Interessenten zunächst 3 Millionen Euro für ein Pilotverfahren beziffert, die im Haushalt des Bundesarchivs aber nicht vorhanden sind. Zum Schluss der Dank auch an das Plenum hier und den Bundestag, dass wir unsere neue Wanderausstellung im April diesen Jahres auch in Begleitung von dir, Evelyn, von dir, Katrin, hier eröffnen konnten. Und der Hinweis darauf, dass wir wirklich mit der Ausstellung gut durch die Republik touren. Und wenn Sie das in Ihren Wahlkreisen interessiert, lassen Sie es uns wissen. Wie bitte?
Und vor allem auch im Westen.
Ne? Auch im Westen, ja. Danke.
Vielen Dank. Herr Dombrowski, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, ich spreche jetzt hier für das Beratungsgremium im Bundesarchiv. Um es vorweg zu sagen, das Arbeitsklima zwischen Beirat und der Leitung des Bundesarchivs hat sich deutlich verbessert, ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Das ist mir wichtig, das festzustellen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Beirat mit den Arbeitsfortschritten zufrieden ist. Um es in einem kurzen Satz zu sagen, die Stimmung ist sozusagen besser als die Lage. Der Gesetzgeber hat mit der Eingliederung des Staatsunterlagenarchivs in das Bundesarchiv Vorgaben gemacht, die konsequent umgesetzt werden müssen, wie es sich für Gesetze gehört. In den Standorten mit und ohne Archiv sollen neben der bisherigen Arbeit auch mehr Angebote im Bereich Bildung erfolgen, um das Archivgut nicht zur abgelegten Geschichte werden zu lassen, die nur noch für Wissenschaftler interessant ist. Dazu folgende kurze Anmerkung zu den Außenstellen. Das Konzept des Bundesarchivs zum Thema Wissensvermittlung und Bildung ist inhaltlich richtig, enthält aber leider keinerlei Angaben zur Zeitleiste, Personalausstattung und Finanzen. Der Beirat hat mit einer Arbeitsgruppe ein fundiertes Papier zu Inhalten und Personal für den Bildungsbereich oder für die Außenstellen beschlossen und als Empfehlung an Hausleitung und Ministerium gegeben. Wenn der Gesetzgeber Vorgaben macht, dann sollte der Gesetzgeber auch rechtzeitig wissen, was das kostet. Aus dem jetzigen Personalbestand lassen sich die Personalbedarf, ist ja auch ausgeführt worden, mit pädagogischer Qualifikation zum Beispiel, jedenfalls nicht darstellen. Der Bildungsbereich ist aus Sicht des Beirates extrem wichtig. In Teilen der Bevölkerung wird der Rechtsstaat angezweifelt und wenn auch unzutreffend, zum Beispiel, dass man sagt, jeder Staat hat seinen Geheimdienst. Und das war eben das Ministerium für Staatssicherheit. Gerade bei Jugendlichen sollte es doch möglich sein, Angebote zu machen, die erklären, wo der Unterschied zwischen MFS und Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz bestehen. Das ist nur ein Beispiel. Zur Grundlagenforschung. Anders als Bundesrechnungshof und Rechnungsprüfungsausschuss spricht sich der Beirat einstimmig für die Stärkung der Grundlagenforschung im Bundesarchiv aus. Warum? Die sachbezogene Erschließung der Unterlagen bisher nur mit etwa 10% des Bestandes erfolgt. Die Stärkung des Zugangs für externe Wissenschaftler ist gut, ersetzt aber nicht die sachbezogene Grundlagenforschung. Die Ergebnisse für externe Wissenschaftler sind besser, wenn sie mit Dokumenten arbeiten können, die sachbezogen geordnet sind. Die externe Forschung ist ohne diese Vorarbeit auch auf Zufallsfunde angewiesen. Hinzu kommt, dass externe Wissenschaftler aus Datenschutzgründen nicht alle Dokumente einsehen können. Zur Rekonstruktion, die eben auch schon angesprochen wurde. Der Gesetzgeber hat auch den Auftrag erteilt, die teilvernichtenden Unterlagen des LFS zu rekonstruieren. Das ist aufwendig und eine erprobte Technik, die dies im überschaubaren Rahmen ermöglicht, steht noch nicht zur Verfügung. Der Beirat hat sich diesem Thema intensiv gewidmet. Die Hausleitung hat in einem Interessenbekundungsverfahren interessierte Unternehmen gesucht, mit denen an einer möglichen Lösung gearbeitet werden soll. Das Hauptproblem ist eine möglichst weitgehende mechanische Erfassung der Stasi-Schnipsel. Hier ist schon lange klar, dass eine Pilotphase notwendig ist, in der im kleintechnischen Versuch eine technisch machbare Lösung gefunden werden muss. Möglich ist dies, wenn Sie, die Abgeordneten, dies auch wollen. Von Hand würde die Rekonstruktion vermutlich 100 Jahre dauern oder länger. Sie könnten fragen, brauchen wir die Rekonstruktion unbedingt? Die Antwort ist eindeutig ja. Das MFS hat nicht nur Leute bespitzelt oder drangsaliert. Das MFS ist vor nicht zurückgeschreckt, wenn es dem Systemerhalt diente. Auch Morde gehörten dazu. Einer wurde hier erwähnt. Der Mord an einem polnischen Staatsbürger im Fußgängertunnel am Grenzberg Friedrichstraße durch einen Mitarbeiter des MFS konnte nur durch eine rekonstruierte Karteikarte zur Anklage gebracht werden. Das Bundesarchiv ist aber kein Ermittlungsorgan. Im Rechtsstaat gehören Verbrechen, insbesondere Morde, aufgeklärt. Auch wenn dies Geld kostet und Mühe macht. Viel zu viele nicht verjährungsfähige Verbrechen im Auftrag des MFS liegen vermutlich noch im Verborgenen. Lassen Sie mich außerhalb der Reihe ein Beispiel nur sagen. Sie können im Internet mal eingeben, Bernd Moldenhauer, dort werden Sie einen Fall finden. Ein Freund von mir, Bernd Moldenhauer, wurde 1980 von einem EM des MFS in West-Berlin erdrosselt. Er wurde ergriffen, zu 10 Jahren Haft verurteilt vom Kammergericht Berlin. Er hatte auch verbüßt. Und das MFS hat während dieser Zeit seiner Frau monatlich Unterhalt gezahlt. Der Mord selber ist sozusagen justiziabel erledigt. Aber für die Hintergründe interessiert sich niemand. Und das MFS hat die viele Jahre Unterhalt ja nicht gezahlt aus Menschenfreundlichkeit, sondern aus einer Verpflichtung über einen Mitarbeiter. Interessiert aber nicht. So sind auch andere viele Fälle, für die sich die Justiz nicht interessiert. Und das ist leider schade. Und das, meine Damen und Herren, möchte ich aber sagen, auch wenn Sie hier im Kulturausschuss dafür nicht zuständig sind, tragen Sie bitte einfach weiter. Es kann nicht sein, dass in Deutschland, im alten Bundesrepublik Deutschland, ein Geheimdienst Morde und schwerste Straftaten vollbringt, ohne dass sich Justiz dafür interessiert. Das ist ein Appell an Sie. Und Frau Titze hat ja auch von einem Dank gesprochen, des hiesigen Gerichtes, wo das Bundesarchiv selber sich engagiert hat. Das sollten eigentlich andere tun. Das kann das Bundesarchiv von sich aus natürlich nicht machen, aber das wissen Sie ja. Zur Sichtbarkeit des Bereichs Unterlagen des MFS. Der Beirat hat weiter den Eindruck, dass der Bereich des Stasi-Unterlagenarchivs nicht ausreichend bei Angebot und Darstellung der Arbeit des Bundesarchivs vertreten ist. Schlussbemerkung. Die Hausleitung hat in der letzten Sitzung des Beirates angegeben, dass der Transformationsprozess noch bis zu 10 Jahre dauern wird. Daraus ergibt sich die wiederholte Bitte des Beirates an die Gesetzgeber, die Tätigkeit des Beirates, die für eine Wahlperiode angelegt ist, rechtzeitig zu verlängern und nicht erst, wenn es irgendwie ganz eng wird. Die Begleitung des Transformationsprozesses durch einen sachkundigen Beirat ist nötig, wenn der Auftrag des Gesetzgebers erfüllt werden soll. Vielen Dank.
Vielen Dank an die Vortragenden. Wir kommen zur Runde der Fraktionen in der Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, FDP, Die Linke. Auch hier darf ich aus der Rolle der Vorsitzenden für die erste Runde schlüpfen und in die Rolle der Fragenden für die Fraktionen eintreten. Ich bedanke mich recht herzlich auch an dieser Stelle sowohl an das Team um Herrn Hollmann und Frau Tietze für die Arbeit, die bisher geleistet worden ist, aber auch als Vorsitzende des Beratungsgremiums an das Beratungsgremium selber, die das alles auch im Ehrenamt machen. Und das ist wirklich harte Knochenarbeit, muss man sagen. Das ist mehr als ein netter nebenamtlicher Job, wo man mal sagen kann, wie man das schick finden würde, wie die Integration des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv erfolgt. Sie sehen das daran, dass, dass der Beirat dem Ausschuss auch zwei Grundsatzpapiere, die beschlossen worden sind, zur Verfügung gestellt hat. Einmal das Thema, was Herr Dombrowski angerissen hat, was das Thema Außenstellen mit und ohne Archivbildungsauftrag und wie sie ausgestattet sein sollen angeht. Und zum Zweiten das Thema Grundlagenforschung. Und hier will ich auch noch mal deutlich sagen, dieses Problem kann weder Herr Hollmann alleine lösen, noch das Beratungsgremium alleine lösen. Deshalb haben wir das auch an BKM geschickt. Und es geht mir zunehmend auf die Nerven, dass die Sachen, die im Gesetz stehen, die umgesetzt werden, einfach nicht etatisiert werden. Und dass bei BKM darauf gewartet wird, dass das vom Parlament sozusagen dann hinterher gerichtet wird. Diesen, auch das ist wahrscheinlich in jeder Legislatur gleich bei diesem Thema, um das freundlich zu formulieren. Die gleichen Probleme hatten wir auch in anderer Konstellation in der letzten Legislatur schon. Und dass ich all die Punkte, die Herr Hollmann und Frau Tietze vorgetragen haben, aber auch Herr Dombrowski für das Gremium wirklich hart unterstütze, dass hier finanzielle Untersetzungen rein müssen. Und wir reden heute über das Thema Ausstattung Stasi-Unterlagenarchiv. Aber das Bundesarchiv hat, das wissen wir, auch andere zusätzliche große Probleme noch. Aber auch die für das Beratungsgremium, was heute auf der Tagesordnung steht, zuständig sind, das Thema, sind auch nicht gelöst. Und deshalb vielleicht noch mal die Bitte auch an meine Kolleginnen und Kollegen, lesen Sie sich das, was das Beratungsgremium beschlossen hat, bitte durch. Und lassen Sie uns noch mal gucken, was man da tun kann, auch in Aufforderung gegenüber der Exekutive in verschiedenen Bereichen. Das betrifft sowohl BKM als auch das Finanzministerium und andere. Denn das, was gesetzlich beschlossen ist, sollte auch umgesetzt werden. Eine Frage noch mal zur Grundlagenforschung, weil wir da immer an der gleichen Ecke gemeinsam kämpfen. Der Rechnungshof stellt immer wieder in Frage, dass es eine Forschung bedarf. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Ausführungen machen, bitte. Und das Thema Sichtbarkeit Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv ist eins, auf das ich immer wieder angesprochen werde, wenn dazu noch ein paar Sätze gesagt werden könnten, sowohl aus Sicht des Beratungsgremiums als auch aus Sicht des Archives bei beiden Punkten. Vielen Dank. Dann darf ich weitergeben für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Schenderlein, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv war ein historischer Schritt, das muss man so ganz klar sagen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir regelmäßig uns austauschen. Es ist eben auch ein großer Schritt, der in der vergangenen Legislaturperiode erreicht wurde und wir ja nun trotzdem jetzt schon seit 3 Jahren in dieser neuen Konstellation sind und man ja doch feststellen muss, dass man so richtig weiter an dieser Stelle noch nicht gekommen ist und dass es, also zumindest was das Bauliche anbelangt, doch noch eine ganze Menge zu tun ist, damit die Stasi-Akten dauerhaft bestehen bleiben. Und es ist ja auch schon ja, die Einsicht da, dass die Außenstellen entsprechend gesichert werden, also dass sie auch saniert werden müssen, dass da was gemacht werden muss, damit die Unterlagen auch für die Zukunft sicher gelagert werden. Und daraus ergeben sich nach wie vor zahlreiche Fragen, aber ich habe jetzt noch mal eher von der Regie eine Frage. Ich hatte in meinen Unterlagen, dass wir auch einen BKM-Vertreter heute hier haben, weil ich hätte da zumindest Fragen vorbereitet. Habe ich das jetzt wirklich falsch in den Unterlagen gehabt? Oder ich hatte es angenommen, dass immer auch ein Vertreter also zumindest für diesen einen Punkt mit dabei ist.
Weil kann ich nicht wechseln, weiß ich jetzt nicht.
Also so hatte ich es bei mir.
Ja. Ich weiß es nicht, kann ich nicht wechseln gerade.
Gut, also da hatte ich noch ein paar
Fragen. Gucke ich rückwärts nach, genau.
Okay.
Aber auch wenn nicht, Frau Schenderlein, dann laden wir die halt noch mal ein und fragen.
Ja, wir haben dann auch viele andere Themen,
Frau Vorsitzende. Aber ab Januar haben wir noch nicht mehr die Gesetze, da brauchen wir auch noch gute Themen.
Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, also doch jetzt aber erstmal zu dem Finanzbedarf. Herr Professor Hollmann, haben Sie ja nun schon einiges noch mal sehr deutlich auch gesagt. Im Januar saßen wir ja bereits hier schon einmal im Ausschuss und da waren Sie auch sehr deutlich gewesen und haben eben gesagt, dass die Bedarfe sehr groß sind. Welche ganz konkreten Entscheidungen haben Sie seitdem getroffen? Wie sind auch die Bedarfe jetzt in Außenstandorten ermittelt worden? Gibt es da zur Ertüchtigung der Außenstellen einen Stufenplan, wonach abgeschichtet wird? Das würde mich sehr interessieren. Und Frau Tietze, Sie sagten ja auch, es gibt jetzt viel zum Beispiel Digitalisierung und Sie haben das Thema Schnipsel auch angesprochen. Vielen Dank dafür, dass Sie es gleich schon in Ihrem Eingangsstatement mitgesagt haben.
Aber und Sie haben gesagt, vermutlich sind es 3 Millionen. Aber können Sie noch mal sagen, das gesamte Projekt bezieht sich jetzt? Also ist das eine für Ihnen ermittelte Einschätzung, weil Sie ja sagen, es gibt noch kein wirklich verlässliches System. Also wie kommt diese Zahl zustande und ist es dann das Gesamte? Wie muss man das mit einkalkulieren? Danke.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundl, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Professor Hollmann, Frau Tietze, Herr Dombrowski, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Sie sagen, mit dem Finanzbedarf, der wirklich für eine langfristige Sicherung erforderlich ist, da stimmen wir alle zu. Ich verweise trotzdem auf haushalterische Gegebenheiten. Und es ist natürlich nur teilweise überzeugend, wenn die Opposition in Form von Union in jedem Einzelbereich mehr Geld fordert oder vielleicht berechtigterweise höhere Mittel, aber insgesamt dann zum Schluss kommt, es muss gespart werden. Das passt halt weder im Kulturausschuss zusammen noch in anderen Runden. Aber das nur als Vorbemerkung. Ich glaube, die größte Sorge, die geäußert wurde bei der Überführung, dass die Akten dann weiter weg von den Orten sind, an denen sie entstanden sind. Da habe ich einfach nur die eine Frage. Wie bewerten Sie das jetzt? Und dann natürlich, welche Menschen erreichen die Außenstelle jetzt und was suchen die? Warum suchen die die Außenstellen auf und mit welchem Ziel? Danke.
Vielen Dank für die AfD. Herr Münz, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Professor Hollmann, Frau Tietze und Herr Dombrowski, für Ihre Ausführungen. Ich möchte zunächst einmal feststellen, dass meine Fraktion damals der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde und der Überführung des Archivs in das Bundesarchiv nicht zugestimmt hat. Die Nachteile zeigen sich ja jetzt leider auch. Und sie zeigen auch den ja, leider geringen Stellenwert, den die Parlamentsmehrheit zumindest damals diesem Thema zugemessen hat. Für uns ist ja ganz wichtig, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, und zwar erstens wohnortnah, zweitens auch unkompliziert über ihre eigene Geschichte, sage ich mal, was in den Unterlagen dokumentiert ist, Klarheit zu haben. Und solange diese Menschen noch leben, und sie werden noch einige Jahrzehnte leben, hätte das in einer eigenen Behörde organisiert werden sollen oder bleiben sollen. Aber gut, jetzt ist es so. Jetzt geht es darum, die Nachteile, die meines Erachtens damals ja auch offenkundig waren, auszumerzen. Und im letzten Tätigkeitsbericht des Bundesarchivs ist ja auch aufgeführt worden, und ich zitiere, zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfüllen 85% der Standorte des Stasi-Unterlagenarchivs vor allem im Hinblick auf die dauerhafte physische Erhaltung der Unterlagen nicht die erforderlichen Bedingungen. Diese müssen mittelfristig ebenso geschaffen werden wie die benötigten Flächen für zentrale Archivstandorte in jedem ostdeutschen Bundesland. Also das ist ja nun eine sehr harte Feststellung. Und jetzt habe ich ein paar Fragen. Wie ist der Stand des sogenannten Masterplans Bundesarchiv 2025 und wie hoch schätzen Sie den Investitionsbedarf für diese 5 zentralen Archivstandorte ein? Und gibt es hier irgendwelche Zahlen oder Machbarkeitsstudien? Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich will nur einmal kurz darauf hinweisen, dass mit dem Gesetz mehr Außenstellen als vorher es geben wird. Das heißt, es geht bei der Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv darum, dass man hinterher mehr hat. Es hat sich also nichts verschlechtert, sondern die Verbesserungen sind nicht finanziert. Und auch vorher war die Sanierung der Außenstellen nicht finanziert und nirgendwo, sondern so wie das Gesetz nachher beschlossen worden ist, ist es sogar mit sehr viel Verbesserungen ausgestattet. Und jetzt geht es nur darum, das umzusetzen. Verschlechtert hat sich also nichts. sondern es geht darum, das, was an Verbesserungen drin ist, umzusetzen. Es sind sogar mehr Außenstellen geworden als vorher. Wir haben sogar was korrigiert, was vorher nicht so gut aufgestellt war. Wollte ich nur zur Ehre sozusagen derer, die das Gesetz beschlossen haben, an der Stelle noch einfügen. Da bin ich ein bisschen erbpuselig. Okay, vielen Dank. Und dann an die FDP jetzt, Frau Glukowski-Merten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von mir an Professor Hollmann und Frau Dietze und Herr Dombrowski für Ihren Bericht und Ihre Worte, die schon ganz viel von dem, was ich an Fragen gehabt habe, auch aufgeklärt haben. Auch das Thema Schnipsel, nur wie Frau Dr. Schennerlein es auch angesprochen hat, da hätte ich auch eine Frage dazu gehabt, aber da haben Sie auch schon ausreichend zu geantwortet. Deswegen gehe ich noch mal auf ein paar Dinge ein, die Sie benannt haben. Zum Beispiel haben Sie auch über das Thema Außenstellen gesprochen, ehemalige Außenstellen. Vielleicht können Sie da noch mal uns einen Stand mitgeben, weil die ja zu Orten der Begegnung und Aufklärung ertüchtigt werden sollen. Vielleicht da einen kurzen Stand, wie weit das gedungen ist sozusagen. Und dann kam auch das Stichwort Digitalisierung. Da werden wir als Freie Demokraten ja immer hellhörig an der Stelle. Sie haben allerdings gesagt, 0,5% werden jährlich nur digitalisiert. Und vielleicht können Sie da noch mal sagen, woran es hapert: Personal, Technik, Geld. Was müssen wir da machen, um das zügiger vorankommen zu lassen? Weil auch da ist es natürlich ein Ding, wo man dann auch Dinge vereinfachen kann, wenn man eben digital auf Sachen zugreifen kann, auch für die Recherche. Und ansonsten schließe ich mich den vielen Worten der Vorredner an, wenn es auch gerade um das Thema Etatisierung geht, bin ich ganz bei der Frau Vorsitzenden und ihren Worten, dass es wirklich sehr bedauerlich ist, dass wir da jedes Mal als Parlament bei etwas so Wichtigem zuarbeiten müssen. Das machen wir natürlich gerne, aber wenn es schon von der anderen Seite Signale gäbe an der Stelle, wäre es natürlich umso wichtiger und richtiger, denn dass hier Sie leisten herausragende Arbeit mit den Institutionen und die sollte da auch aufgezeigt werden. Und deswegen würde ich an der Stelle einen Schnitt machen, dann haben wir noch mehr Zeit für die Beantwortung.
Vielen Dank und für die Gruppe Die Linke, Herr Korte.
Ja, auch von mir vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich glaube auch, dass das nicht nur organisatorisch ein richtiger Schritt gewesen ist, sondern ich halte ihn auch politisch für sinnvoll, dass so entschieden wurde. Das will ich zumindest für die Linke hier sagen. In dem Zusammenhang hätte ich drei Fragen an Sie. Zum einen, vielleicht mal, um mal ein bisschen inhaltlich noch mal einzusteigen, würde mich interessieren, was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, auch Herr Dombrowski, wie hat sich denn eigentlich das Nutzungsverhalten geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht können Sie da mal kurz einen Einblick geben. Dann würde mich zum Zweiten daran anknüpfend interessieren. Wir hatten ja nun, das ist ja schon ein, zwei Jahrzehnte her, hatten wir nun immer wieder auch die schwierigen Abwägungen, gerade für Sie, die in den Archiven tätig sind oder in den Unterlagenbehörden tätig sind, zwischen Persönlichkeitsrechten und dem Allgemeininteresse, diese Abwägungsfragen. Das würde mich interessieren. Haben Sie diese Fälle eigentlich noch häufig? Daran anschließend zum Dritten die Frage, das wäre dann auch die letzte, inwieweit ist eigentlich das Aufkommen von Medien oder anderen politischen Akteuren, denn man kann logischerweise mit diesen Akten auch ja sehr gut Politik machen. Ist Ihre Einschätzung eigentlich da? Gibt es das gar nicht mehr oder haben Sie diese Anfragen immer wieder und müssen dann ja natürlich ja intern irgendeine Entscheidung treffen, die ja nicht ganz einfach ist, logischerweise?
Vielen Dank. Wollen wir in der gleichen Reihenfolge wieder in die Antwortrunde gehen oder Sie entscheiden, wer was beantwortet? Herr Hollmann, Frau Tietze und dann Herr Dombrowski.
Wir versuchen uns das halbwegs aufzuteilen.
Ich glaube, Sie sind eher gefragt.
Wir sind, ja. Ich versuche mich so ein bisschen an der Reihenfolge der Fragen entlang zu hangeln und möchte Frau Tietze bitten, mir ins Wort zu fallen. Also zunächst mal zum Thema Grundlagen. Zunächst zum Thema Grundlagenforschung. Vielleicht muss man noch mal sagen, woher eigentlich die Kritik an der Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv kommt. Die Kritik ist ursprünglich und vor 2021 vor allem immer festgemacht worden an der vermeintlichen Privilegierung der Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv und mit der Aussage, dass die Forschenden im Stasi-Unterlagenarchiv ganz andere Dinge zu sehen bekämen als universitäre Forscher oder institutsgebundene Forscher das bekämen. Das ist etwas, was wir bis heute nicht so sehen, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen im Stasi-Unterlagenarchiv gelten die gleichen Einschränkungen und Regelungen wie für andere Forschende auch. Sie müssen sich an die Regeln des Stasi-Unterlagenarchivs im Umgang mit personenbezogenen Unterlagen halten. Das ist nach meinem Dafürhalten aber streng zu trennen von der Frage Grundlagenforschung. Denn Grundlagenforschung meint das, was wir bisweilen auch mit dem Begriff quellenkundliche Forschung umschrieben haben. Die Stasi-Unterlagen sind wie viele andere Akten, aber die Stasi-Unterlagen in ganz besonderer Weise, nicht einfach so verständlich, wenn man sie liest, sondern sie sind in einem komplexen Kontext entstanden und repräsentieren auch eine innerbehördliche Camouflage, die man nicht einfach durch Lektüre von Blättern Papier nachvollziehen kann. Da stehen wir immer noch in der Bringschuld, ganz, ganz viele Strukturen und Zusammenhänge so zu beschreiben, dass langfristig das Wissen, das heute viel stärker noch vorhanden ist, darüber, wie die Stasi gearbeitet hat, auch noch in 300 Jahren vorhanden ist, damit Menschen mit den Stasi-Unterlagen arbeiten können. Das ist nach meinem Dafürhalten Grundlagenforschung und das ist eine Forschung, die eigentlich niemand außer uns tun kann. Und deshalb ist es uns auch wichtig, nach wie vor hier die entsprechenden Forschungsprojekte im Haus aufzusetzen, um, ich will nur ein Beispiel geben, die geheime Ablage zu beschreiben, die ja einen Forschungsbereich oder einen Unterlagenbereich darstellt, in dem die Stasi Verfahren gegen Angehörige der Stasi oder der SED oder Spitzenfunktionäre der DDR insgesamt dokumentiert hat. Und das versteht man nicht so ohne weiteres. Da braucht es Hinführung, Hinweise drauf. Und das ist das, was wir unter Grundlagenforschung verstehen und was wir hoffen, auch in den nächsten Jahren tun zu können. Aber es bedarf natürlich dann der finanziellen Ausstattung, der hinreichenden finanziellen Ausstattung. Das ist nichts, wo wir in Konkurrenz treten, nach meinem Dafürhalten, mit der wissenschaftlichen Forschung, wie sie ansonsten in Instituten, Universitäten oder sonst außerhalb des Hauses betrieben wird. Ich gestehe, ich kann nicht verstehen, weshalb immer noch die Rede davon ist, dass das Stasi-Unterlagenarchiv nicht hinreichend sichtbar ist, beziehungsweise dass es gegebenenfalls hinter dem Bundesarchiv unsichtbar wird. Ein Blick auf unsere Homepage zeigt, wie präponderant eigentlich alle Inhalte, die bezogen sind auf das Stasi-Unterlagenarchiv, alleine auf unserer jetzt neu gestalteten Homepage sind. Und wenn ich auf die letzte Veranstaltung in Schwerin hinweisen darf, wir hatten zwar ein gemeinsames Zelt, was heißt ein gemeinsames Zelt? Das Bundesarchiv hatte ein Zelt, in dem alle Bereiche dargestellt wurden, aber wir hatten eine Ausstellung, 21 Objekte, und da stand nur Stasi-Unterlagenarchiv und überhaupt nicht Bundesarchiv. Also, dass wir im Haus nicht ausreichend dafür sorgen, dass das Stasi-Unterlagenarchiv auch im Bundesarchiv sichtbar bleibt, das kann ich mit Verlaub nicht verstehen. Ich kann es auch nicht als nachteilig ansehen. Ich sehe die Nachteile nicht, wenn wir es als Nachteil formulieren, dass wir alle das, was auch ein eigenständiges Stasi-Unterlagenarchiv weiterhin hätte tun müssen, bisher nicht getan haben, dann mag man das als Nachteil sehen. Aber um es ganz deutlich zu sagen, all das, was im Moment ansteht, nämlich die Unterbringung in vernünftigen Magazinen, die Digitalisierung und all diese, das, was mit der Überführung einer Stasi-Unterlagenbehörde in ein Stasi-Unterlagenarchiv verbunden ist, das hätte auch in einer eigenständigen Behörde getan werden. Und wir hätten, und jetzt komme ich auf die Vorteile, nicht die zahlreichen Effekte, die wir dadurch haben, dass zwei Behörden zusammenkommen, Erfahrungen zusammenkommen und an dieser Stelle, das muss ich dann ganz deutlich sagen, das Stasi-Unterlagenarchiv von den Erfahrungen des Bundesarchivs, das ja seit vielen Jahren nur in Anführungszeichen ein Archiv ist, auch profitiert. Im Bereich Digitalisierung, im Bereich Datenverarbeitung hatten wir Erfahrungen, von denen das Stasi-Unterlagenarchiv in nicht unwesentlichem Maße mit profitiert, genauso wie auch die Kolleginnen und Kollegen im Bundesarchiv alt, um das zu unterscheiden, auch davon profitieren, dass hier noch mal eine Spektralerweiterung stattgefunden hat, die einem solchen Haus insgesamt gut getan hat. Der Masterplan 2035, ich habe es eben angedeutet, besteht in Bezug auf das Stasi-Unterlagenarchiv darin, dass wir zum einen in Lichtenberg, diesen zentralen Standort für die Geschichte der DDR, im umfassenden Sinne etablieren werden und an den 5 Archivstandorten in den ostdeutschen Bundesländern Archive im vollumfänglichen Sinne des Wortes errichten und an den anderen Standorten, ja, wir haben es mal liebevoll abgekürzt, ABISSE für Auskunft, Beratung und Informationsstellen etablieren werden. Aber da sind wir natürlich noch an ganz, ganz vielen Stellen daran gehindert, mit entscheidenden Schritten voranzukommen. Wir können keinen dieser Auskunfts- und Informationsstellen tatsächlich schon etablieren, weil sie ja bisher immer noch Archivstandorte sind. Und wir können die Archivstandorte nicht auflösen, weil wir an den 5 Standorten noch keine Magazine haben. Und da, also da beißt sich bisweilen die Katze in den Schwanz. Und wir hängen einfach daran, dass hier auch ganz wohlverstanden bei der Planung so großer Bauvorhaben Regularien gelten, die wir zu erfüllen haben, die bisweilen aberwitzig sind. Bis dahin, dass wir bei den Masterplänen auch Angaben darüber machen müssen, was es kosten würde, wenn man einfach so weitermacht. Dabei sind wir uns alle einig, das will schon das Gesetz nicht, dass wir einfach so weitermachen. Trotzdem müssen wir solche Aufschreibungen machen. Und das bindet eine unglaubliche Zeit. Und wir müssen mit all diesen Zahlen zu BKM, BKM muss damit zum BMF, bis am Ende dann gesagt wird, ja, das könnt ihr jetzt tun. Und deshalb haben wir, so fatal das klingt, aber es ist in den Verfahren einfach inhärent eingeschlossen, keine belastbaren Zahlen darüber, was die einzelnen Standorte kosten würden. Wir könnten dann jetzt ins Blaue hinein gesetzte Schätzungen abgeben, aber wir wissen noch nicht mal, was es kosten würde, um zum Teil die einzelnen Standorte, die Liegenschaften zu kaufen. Im Moment machen wir erhebliche Fortschritte im Bereich, zumindest sehe ich das so, im Bereich Lichtenberg, weil wir schon mal eine Entscheidung darüber getroffen haben, wie wir mit den Häusern an der Frankfurter Allee umgehen werden und jetzt sichergestellt haben, dass die in das Zentrum, das wir mit errichten werden, also in das Archivzentrum, das das Bundesarchiv haben wird als Teil des Campus für Demokratie, dass wir darüber nicht mehr reden. Diese Liegenschaften werden einbezogen. Und jetzt müssen weitere auch in einem mehrteiligen Prozess erfolgende Entscheidungen darüber getroffen werden, wie der Bund und das Land sich zu dieser Liegenschaft und zu diesem Komplex insgesamt äußern. Und das Forum für Opposition und Widerstand ist ja nun eins, was nachher partnerschaftlich mit dem Bundesarchiv zusammenwirken wird. Wir gemeinsam machen nachher dann den Campus für Demokratie, auch noch mit gemeinsamen anderen. Aber hier sind einfach so viele Unbekannte in dieser Gleichung, dass es mir bisher nicht gelingt, diese Gleichung, wie man das in der Mathematik tun würde, immer nach einer Gleichung aufzulösen. Das ist schwierig. Bitte? Ja. Ich würde da gerne was zur Digitalisierung sagen. 0,5% ist eine gewaltige Menge. Wenn wir das sehen, das sind 110, 111 Kilometer. Das heißt, es sind jedes Jahr schon mal 500 Meter Akten. Und das ist eine gewaltige Menge Papier. Und hier kommen wir zum Beispiel wieder in haushalterische Schwierigkeiten hinein. Denn bisher waren wir es gewohnt, langfristige Verträge abzuschließen, auch mit externen Dienstleistern, egal ob sie im Haus gearbeitet haben oder an einer anderen Stelle. In der derzeitigen Haushaltslage sind wir nicht mehr in der Lage, mehrjährige Verträge abzuschließen, sondern wir sind auf die Jährigkeit des Haushalts verwiesen und können nur noch jeweils jährliche Dienstleistungsverträge abschließen, was verbunden ist mit deutlich höheren Kosten, denn ein Unternehmen lässt sich einen kurzfristigen Vertrag natürlich besser bezahlen, wegen der Risiken, als einen langfristig angelegten. Aber wir können auch weniger planen. Wir haben weniger Planungssicherheit, wo wir da vorankommen könnten. Auch da, ja, ich bin mir bewusst, wir sind in Zeiten, in denen das Geld nicht auf der Straße liegt. Aber es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass das, was hier nicht vorangeht, nicht in unserer Müßigkeit oder in unserem Nichtwollen liegt, sondern dass wir hier einfach nicht weiter vorankommen können. Ich würde noch ein Wort sagen zum Thema Interessenausgleich, weil das ein schwieriges Thema ist. Ja, wir wissen alle, dass es verschiedene Grundrechte gibt und dass der Artikel 5 die Meinungs- und Informationsfreiheit festsetzt und aber gleichzeitig auch im Absatz 2 sagt, dass Meinungs- und Informationsfreiheit ihre Grenzen finden in den geltenden Gesetzen und auch in der persönlichen Ehre. So steht es im Grundgesetz, Paragraph 5, Absatz 2. Und das sind ganz wichtige Dinge, die man nicht so leichtherzig gegeneinander ausgleichen kann. Wir werden immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich mit den verschiedenen Rechtsgrundlagen? Wäre das eine besser oder wäre das andere besser? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass in dem Fall auch der Gesetzgeber sich darüber klar wird, wie wir im Laufe der Zeit das Verschieben der Interessen, nämlich mehr hin in Richtung auf die Erforschung und die allgemeine Öffentlichkeit und vielleicht irgendwann mal weg von den persönlichen Betroffenheiten stehen, obwohl ich selber nicht mutig genug wäre zu sagen, an welchem Zeitpunkt wir die persönlichen Betroffenheiten hinter das allgemeine Informationsbedürfnis so deutlich sinken lassen sollten. Also ich halte das für ganz schwierig. Wollen Sie was zu Frau Reko und sagen, ich hätte.
Ja. Gut, dann übernehme ich jetzt noch Frau Schenderlein. Ich glaube, das kam auch von Ihnen, Frau Reko, die 3 Millionen, wo kommt das her? Das erläutere ich gerne. Also wir haben so mit, ich sag mal, mit ungefähr 10 Interessenten gesprochen. Und nachdem klar wurde, dass keiner eine marktreife Technik hat, insbesondere für den sehr kostenpflichtigen Bereich der Digitalisierung der Unterlagen, denn zunächst müssen die Schnipsel ja alle digital vorliegen, gibt es natürlich sowohl auf Seiten der Interessenten und als auch auf unserer Seite das gemeinsame Interesse zu sagen, klappt das, was sich die Interessenten vorstellen, was die sich überlegen. Die Ansätze waren ganz verschieden. Die einen wollen die Schnipsel auflegen und einscannen in Glasplatten oder nicht. Andere wollen das verwirbeln und aus verschiedenen Perspektiven fotografieren. Und da ist also in den Gesprächen und auch außerhalb des Verfahrens bilateral immer wieder der Gedanke entstanden eines Piloten. Und weil wir auch gemerkt haben, dass, ich sag mal, Kostenschätzungen den Interessenten unfassbar schwer gefallen sind. Die haben keine Vorstellung, ob das so klappt, was sie sich vornehmen. Und insofern gab es durchaus in diesen Gesprächen auch Konsens, dass es diesen Proof of Concept bedarf und dass wir jetzt von unserer Seite aus natürlich auch sagen, wir würden gern 2, 3 verschiedene Ansätze auf ihre Wertigkeit testen. Und ich muss zugeben, dass die benannte Summe 3 Millionen in gewisser Weise eine Schätzung von uns ist, gerade weil kein Unternehmen, kein Interessent in der Lage war, uns eine valide Kostenschätzung vorzulegen. Wir haben aber gemeinsam in diesen Runden erarbeiten können, dass der Fokus offensichtlich auf der Scan-Technik, auf der Digitechnik liegen soll und sodass es hier bei uns dann auch in Erkenntnis der Auswertung der Gespräche dazu gekommen ist, zu sagen, gut, wir schätzen, dass wir 3 Millionen für so ein Pilotverfahren, in dem wir möglichst 2, gerne auch 3 Ansätze betrachten würden, brauchen. Nicht so kostenintensiv scheint die Entwicklung der Software zu sein. Da ist viel passiert, auch dank der KI beziehungsweise Möglichkeiten mit OCR. Aber das war vom Prinzip her eine Zahl, an die wir uns gemeinsam rangearbeitet haben.
Ich würde gerne einen Zusatz machen, denn das kommt so lapidar daher, die Gespräche, die wir geführt haben. Also das, was Frau Tietze, Frau Henger und die ganze Gruppe da gemacht hat, das waren tagelange Examinierungen, hätte ich beinahe gesagt, der Interessen. Vorher wurden diejenigen, die nicht als ernsthaft anzusehen sind, und die gab es auch, natürlich ausgeschieden, aber die sind stundenlang verhört worden auf die Klopffestigkeit der Angebote, die Sie gemacht haben. Also das war eine starke Lernkurve, die wir gemacht haben, auch im Bereich der Möglichkeiten, aber auch der Grenzen, die sich gestellt haben. Und weil immer wieder der Begriff KI ins Gespräch kommt, ja, KI kann mittlerweile sehr viel, aber wir dürfen nie vergessen, dass KI immer nur das kann, wohin sie hineintrainiert wurde. Und wenn ich höre, was in der Wirtschaft macht, Siemens hat eine KI entwickelt zur Qualitätskontrolle von Turbinen. Aber dafür haben 40.000 IT-Entwickler diese KI 2 Jahre lang trainiert. 40.000 KI-Entwickler. Also wir müssen immer wieder auch die Relation herstellen. KI kann vieles, aber der Input, der geleistet werden muss und der auch bei uns nötig wäre, der ist enorm. Und da was zu den Außenstellen?
Ja. Ich würde dann auch, ja, wobei Außenstellen, Herr Hollmann, ich sage mal, den Stand der Machbarkeitsstudien, wo wir stehen, haben Sie gesagt. Aber ich glaube, das sind noch die Fragen offen. Nutzungsverhalten, Herr Korte von Ihnen, Medienanfragen. Und ich glaube, Herr Grundl von Ihnen, welche Menschen besuchen die Außenstellen? Warum? Dann würde ich das übernehmen. Also tatsächlich, natürlich beobachten wir das Nutzungsverhalten. Das ist ja auch für den Personalschlüssel wichtig. Ich kann sagen, dass in den letzten 10 Jahren tatsächlich der gesamte Bereich Forschung und Medien stabil geblieben ist. Wir haben es ungefähr mit 1.000, 1.200 Anfragen aus dem Bereich Forschung und Medien zu tun, die oft sehr kurzfristig kommen. Das ist bei journalistischen Anfragen so. Und gerade im Forschungsbereich, wir haben ja auch die Ausstellung in Hoheneck unterstützt mit einem massiven Forschungsvorhaben. Das sind sehr, sehr umfängliche Anträge, die also in ihrer Bearbeitung auch für meine Kolleginnen und Kollegen, für unsere Kolleginnen und Kollegen sehr herausfordernd sind. Der Bereich der persönlichen Akteneinsicht entwickelt sich rückläufig. Wir waren 2016 noch ungefähr bei 50.000 Anträgen, sind aber seit der Integration ins Bundesarchiv auch dort doch überraschend stabil geblieben mit ca. 30.000 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern auf persönliche Akteneinsicht. Das zeigt sich, und damit würde ich gerne auch zu Ihrer Frage kommen, Herr Grundl. Das sind tatsächlich die Menschen, die in die Außenstellen kommen. Und wir stellen fest, dass einige wirklich spät kommen, am Ende des, nach dem Berufsleben pensioniert. Und dann ist offensichtlich der Moment da, auch sicherlich angestoßen durch die Familie, diese Dinge zu sortieren und aufzuarbeiten. Aber genauso kommen, und mittlerweile machen diese Anfragen 25% aus, kommen die Kinder und die Enkel, die wissen wollen, wenn ihre Großeltern verstorben sind, Eltern verstorben sind, wie die Rolle der Eltern, Großeltern in dem System war, ob es da eine Bespitzelung oder eine Täterschaft gab. Das ist das, ich sag mal, das Nutzungsverhalten, was wir haben. Der dritte Bereich, den will ich jetzt nicht vergessen, das sind die Ersuchen im Bereich Rehabilitierung, Wiedergutmachung. Da gibt es die enge Schnittstelle zu den Reha-Gesetzen und der Umsetzung der Reha-Gesetze, insbesondere in den Ländern. Und wenn es da, wie vor einigen Jahren ja war, wenn sich da im Gesetz Voraussetzungen ändern, man also nicht mehr 180, sondern 90 Tage nur im Gefängnis gewesen sein muss, dann merken wir das. Und wir monitoren das tatsächlich gemeinsam mit den Landesbeauftragten, gerade den für die opferrelevanten Bereich, sehr eng und gehen dann auch in Informations- und Schulungsveranstaltungen auf die zuständigen Landesämter zu, damit Dinge, die wir bemerken, die möglicherweise uneinheitlich und nicht zum Vorteil der Opfer ausgelegt werden, damit wir dort im Gespräch mit den Ländern sind. Das sind so diese drei Nutzungskomplexe: Forschung, Medien, persönliche Akteneinsicht, der sogenannte Ersuchungsbereich, wo jetzt neben den angesprochenen Reha-Wiedergutmachungssachen natürlich auch Ordensangelegenheiten, aber auch die ganzen Überprüfungen öffentlicher Dienstmandatsträger laufen.
Ja, vieles ist schon beantwortet worden. Viel besser ich das machen kann, weil es ja die praktische Arbeit betrifft. Ich will noch mal zu dem Kollegen von der AfD sagen. Im Beirat ist das Thema, ob es richtig war oder nicht richtig war, das Staatsunterlagenarchiv in das Bundesarchiv zu überführen, überhaupt kein Thema. Weil das hat auch Hollmann richtig dargestellt. Es gibt ja Qualitäten, die das Bundesarchiv besser leisten kann. Und es gibt natürlich sozusagen einen sozusagen lebenden Bestand. Das ist der Unterschied eben dabei, wo Menschen, die Akten nutzen oder in Anspruch nehmen, die tatsächlich noch leben zum großen Teil. Und das kommt ja sonst bei anderen Archivgütern so nicht vor. Und Von daher ist auch nicht das Problem der Erreichbarkeit. Auch die Akteneinsichten laufen nach meiner Kenntnis und unserer Kenntnis jedenfalls reibungslos. Wer ein besonders dringliches Anliegen hat dabei, weil wegen Klagegeschichten oder wegen Krankheit, da wird das auch beschleunigt. Das funktioniert. Da gibt es auch die Außensprechstunde, da gibt es keine Kritik. Es geht nur darum, dass man es für die Zukunft das noch besser machen kann. Dass man auch in den Außenstellen dann mit digitalisierten, man kann ja die Akten nicht hin und her schleppen, ja, dass man solche Dinge sowohl für die Verwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger noch vereinfacht. Aber jeder, der da bedient werden möchte, wird bedient. Nummer eins. Nummer zwei, bei der Frage von dem Kollegen von den Linken, ob da Politik gemacht wird, ja, das sind, glaube ich, auch Ausnahmen. Das Bundesarchiv macht das sowieso nicht. Ja, wenn gegebenenfalls Wissenschaftler, die dort Akteneinsicht nehmen, unzweckmäßig ja, mit den Ergebnissen umgehen, ist das eine Frage, die kann man bedauern, die kann man auch verurteilen. Aber es ist immer auch so, wenn es um Personen geht oder Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ja, da wissen Sie alle als Politikerinnen und Politiker, da gelten auch so ein bisschen andere Regeln, was man bei einem normalen Bürger sicherlich nicht machen würde. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich glaube, das ist kein Problem, mit dem wir uns tatsächlich als Beirat oder auch nicht als Hausleitung nicht beschäftigen müssen. Was mir aber wichtig ist, ich habe es vorhin auch schon gesagt, der Gesetzgeber hat ein Gesetz beschlossen, ja, was er erwartet. Und wenn ich vorhin gesagt habe, zu Eingangs, was mit Schmunzeln quittiert wurde, die Stimmung ist besser als die Lage, ja, dann ist das sehr ernst gemeint dahinter. Denn auch die Rekonstruktion der teilvernichteten Unterlagen wird es nicht geben. Ja, definitiv nicht geben, nicht in diesem Leben und auch nicht im nächsten, wenn der Gesetzgeber und auch die Bundesregierung hier nicht die notwendigen Mittel bereitstellen. Und das kann ja eigentlich aus für mich als Bürger gar nicht sein, dass man Gesetze beschließt, ohne sozusagen das zu tun, was notwendig ist, um dieses Gesetz auch tatsächlich zu erfüllen mit Leben. Und auch bei so einer kleineren Vorgeschichte mit der Pilotphase für die Rekonstruktion, da kann ich ja sagen, das habe ich auch schon vor 5 Jahren gewusst, ja, und seit einem Jahr mit Sicherheit. Aber darum geht es ja nicht, wer das schon alle früher besser gewusst hat. Sondern man ist jetzt eben gesichert, dass wenn man die Rekonstruktion dieser vorfindlichen Unterlagen tatsächlich voranbringen will, muss es eine Pilotphase geben, weil es die Technologie dafür noch nicht gibt. Da wir demnächst zum Mars fliegen und schon unterwegs sind, ich weiß es nicht, wird das auch möglich sein. Aber das muss auch hier im Deutschen Bundestag, wenn Sie das dann wollen, müssen Sie als Abgeordnete auch mithelfen, dass das passieren kann. Ansonsten wird es eben nicht passieren. Ja, das ist mein Fazit dabei. Und ich glaube, ja, bei der Sichtbarkeit will ich gar nichts weiter zu sagen. Herr Hollmann weiß, dass im Beirat immer wieder die Sichtbarkeit angesprochen wird. Da sind die Beiräte besonders sensibel. Ja, und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist aber kein Punkt, über den wir hier diskutieren müssen.
Vielen Dank. Ich habe von 3 Fraktionen signalisiert gekriegt, dass nicht unbedingt eine zweite Fragerunde erforderlich ist. Sieht das bei Ihnen auch so aus? Oder,
eine Frage an Herrn Dombrovski hätte ich noch.
Bitte.
Ja? Okay. Also zunächst vielen Dank für Ihre deutlichen Worte auch nochmal zum Thema Finanzierung jetzt gerade. Das fand ich nochmal sehr, sehr deutlich und auch sehr wichtig an dieser Stelle. Nochmal nur die Frage zu den Themen Beschlüssen, die das Beratungsgremium durchführt. Sind das jetzt eher Handlungsempfehlungen in Ihrer Wahrnehmung oder werden diese Beschlüsse dann auch entsprechend umgesetzt vom Archiv? Danke.
Also, wie es der Name schon sagt, wir sind ein Beratungsgremium. Und der Beirat verlässt sich natürlich darauf, er ist ja sachkundig besetzt, sonst wäre er da nicht. Ja? Wenn dann der Beirat Dinge zum Beschluss erhebt, dann gilt die erstmal nur für den Beirat. Und mit der Bitte bei denen, die zur Umsetzung ermächtigt und befugt sind und beauftragt, dies auch zu berücksichtigen. Ja, also von daher landet es dann natürlich bei der Verwaltung, aber auch im Deutschen Bundestag. Und noch ein Beispiel, wenn wir für die Außenstellen, die unsere Arbeitsgruppe da, für Außenstellen ohne Archiv einen Personalschlüssel ja, empfohlen hat, auch untersetzt hat, mit 163 eine Leitung, ja, 6 Verwaltung und, ja, und drei für Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit, dann würden wir es gerne beschließen und zum Gesetz machen. Aber das geht natürlich nicht. Und von daher ist aber auch die Aufgabe von Ihnen als Abgeordneter, eine Bitte an Sie, das auch zu begleiten, weil das kann natürlich auch alleine so eine Hausleitung nicht erledigen, wenn sie nicht die notwendige Unterstützung dafür bekommt. Ja, und man kann ja, jeder weiß, man kann nicht von heute auf morgen ja, alles erledigen. Man kann schon recht keine Baukosten für in 6 Jahren abschätzen oder so. Das ist alles so über den Daumen. Ja, bei Personalkosten kann man es natürlich sehr konkret machen. Da würden wir uns wünschen, dass man zumindest dann sich einen Stufenplan macht, was denn in welcher Zeit möglicherweise zu erreichen ist, ja, ohne das Endziel gleich erreichen zu wollen.
Vielen Dank. Deshalb sind die Beschlüsse auch sowohl uns zur Verfügung gestellt worden, als auch an die entsprechenden Ministerien gegangen und was das Thema Grundlagenforschung angeht, auch an den Rechnungsprüfungsausschuss gegangen, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch die Auffassung des Beratungsgremiums kennen. Manchmal ist es ja Geld und manchmal ist es Inhalt. Okay, vielen Dank. Dann würde ich den Tagesordnungspunkt abschließen. Ich komme zum dritten Tagesordnungspunkt, zum Bericht der Arbeit, zur Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Herzlich willkommen nochmal, Dr. Anna Kaminski als Direktorin der Bundesstiftung. Das Format ist auch wieder 5 Minuten einführen und dann eine große Fraktionsrunde, je 3 Minuten. Frau Dr. Kaminski, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die Möglichkeit, heute am 9. Oktober hier unsere Arbeit vorstellen zu können. Unser Tätigkeitsbericht ist Ihnen ja vor einigen Wochen zugegangen, wo Sie auch noch mal vertiefte Einblicke bekommen können. Über die Bedeutung des 9. Oktober 1989 ist ja schon mehrfach etwas gesagt worden. Ich wollte noch gerne an ein Datum erinnern, der 9. Oktober vor 5 Jahren, der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge in Halle. Und diese beiden ja, Ereignisse, Daten markieren auf hier unterschiedliche Weise die Herausforderungen, vor denen wir bei der Auseinandersetzung und Bildungsarbeit in Bezug auf die beiden diktatorischen Regime in Deutschland und mit ihren je unterschiedlichen Verbrechensdimensionen heute stehen. Alles, was ich nicht weiß, muss ich glauben. Ein Satz, der gerade heute alarmierend relevant ist. In Zeiten von Fake News, geschichtlicher Verzerrung sowie extremistischen Angriffen von verschiedenen Seiten ist fundiertes Wissen nicht nur eine Frage der Bildung, sondern mittlerweile auch der Demokratie geworden. Doch wie tief sitzt dieses Wissen über unsere Vergangenheiten? Wie gut kennen wir in diesem Fall, was unsere Stiftung betrifft, die DDR? Jene Diktatur auf deutschem Boden, deren Repression und Überwachung das Leben in der DDR nach dem Ende der Nazi-Terrorherrschaft über 4 Jahrzehnte prägten. Es geht um mehr als Geschichtswissen. Denn wer die Vergangenheit nicht kennt, tut sich schwer damit zu verstehen, was heute passiert und welche Auswirkungen dies für morgen haben kann. Seit ihrer Gründung 1998 durch den Deutschen Bundestag hat unsere Bundesstiftung den Auftrag, und ich zitiere jetzt aus dem Gesetz, zur umfassenden Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR beizutragen, an das Unrecht und die Opfer zu erinnern und den antitotalitären, und ich würde gerne ergänzen, mittlerweile den antiextremistischen Konsens zu stärken. Und das Ganze auch noch in internationalen Dimensionen. Sie sehen, also wir sind so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau der Aufarbeitung. In den ersten 2 Jahrzehnten nach dem Ende der Diktatur lag der Schwerpunkt auf der Geschichte der Diktatur selbst. Und in den letzten Jahren hat sich der Fokus jedoch auf die lange anhaltenden Folgen dieser Diktaturen nicht nur in Deutschland verschoben. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte der Diktatur selbst bereits ausreichend erforscht wäre. Das war heute ja auch schon Thema. Denn die kommunistische Herrschaft war kein auf die DDR begrenztes Phänomen. Sie ist ein zentrales Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte. Und dies spiegelt sich auch in diesem Bereich in unserer Arbeit wieder, indem wir international auf Vernetzung und Austausch über Mechanismen und Strukturen der kommunistischen Herrschaft setzen. Doch wie vermitteln wir das an jüngere Generationen, für die die Teilung oder die DDR genauso fern sind wie das Kaiserreich? Menschen, die die Mauer vielleicht nur als Instagram- oder TikTok-Hintergrund kennen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, das erarbeitete Wissen über diese Herrschaft und ihre Folgen gemeinsam mit vielen anderen Partnern, mit Gedenkstätten, Opferverbänden, Bildungseinrichtungen in die Gesellschaft zu tragen. Und dabei geht es nicht nur darum, Fakten zu vermitteln, sondern kritische Urteilskraft darüber zu fördern, wie staatliche Willkür, Repression und Überwachung den Alltag in einer Diktatur bestimmen. Und dies anhand von ganz konkreten Geschichten, denn Geschichte lebt von Geschichten. Ein Beispiel hierfür ist unsere Ausstellung, denen mitzuwirken versagt war, die wir anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes in diesem Jahr konzipiert haben. Sie rückt jene Menschen in den Fokus, die in der frühen DDR Widerstand leisteten. Namen, die heute kaum jemand mehr kennt. Arno Esch, Wolfgang Natonek oder Manfred Klein. Menschen, die sich für jene Rechte einsetzten, die für uns heute selbstverständlich sind und die damals dafür einen sehr hohen Preis gezahlt haben. Ihre Geschichten erinnern jedoch daran, dass die DDR nicht nur eine Diktatur war, sondern auch ein Ort des Widerstands. Und dieser Widerstand oft viel zu wenig Beachtung findet. Und hier hoffen wir, mit dem nur wenige Meter von hier zu errichtenden Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland ein sichtbares und eindringliches Zeichen zu setzen zu können und dass es gelingt, über die Bereinigungssitzung auch die Finanzierung für die Errichtung dieses Mahnmals zu sichern. Aufarbeitung bedeutet aber nicht nur Rückblick. Sie muss die Brücke zur Gegenwart schlagen. Es geht um Dialog und gesamtgesellschaftlichen Austausch. Und dazu gehört, dass wir mit unseren Angeboten dorthin gehen müssen, wo die Menschen sind, die wir erreichen wollen. Dezentral und regional, aber auch in den sozialen Medien mit verschiedenen Angeboten und Formaten, wie zum Beispiel unserer Geschichtsmesse, die jedes Jahr 360 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der gesamten Bundesrepublik und aus dem Ausland zusammenführt. Oder über die Zeitzeugenarbeit, die wir in dem gemeinsamen koordinierenden Zeitzeugenbüro mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen und der Stiftung Berliner Mauer an Schulen und Bildungseinrichtungen herantragen. Oder auch Dialogforen, die ausdrücklich zum Streit einlagen, mit denen wir vor einigen Jahren schon den schönen Titel gegeben haben, wir müssen reden. Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist dabei die dezentrale Projektförderung, mit der wir in jedem Jahr Vorhaben in der gesamten Bundesrepublik unterstützen können. Aber die Anträge und Nachfragen danach übersteigen unsere finanziellen Mittel erheblich. Die jedes Jahr etwa 120 geförderten Vorhaben bieten einen Zugang zur Geschichte unseres geteilten Landes und den daraus resultierenden sehr unterschiedlichen Erfahrungen, auch in der und für die Einwanderungsgesellschaft. Und partizipative Formate wie das Programm Jugend erinnert, das vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde, und das wir dankenswerterweise gemeinsam mit BKM umsetzen können, oder der Jugendwettbewerb Umbruchszeiten Deutschland im Wandel seit der Einheit, den wir mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland durchführen, ermöglichen es jungen Leuten, sich mit unserer jüngsten Geschichte und den Transformationsprozessen nach 1990 auseinanderzusetzen. Aber auch das sollte gesagt werden, trotz des großen Interesses, das all diese Programme haben, können Angebote unserer Bundesstiftung und der vielen anderen Einrichtungen das, was im Unterricht in der Schule passieren muss, nicht ersetzen. Es kann es ergänzen, aber nicht ersetzen. Und die Geschichte der DDR endete nicht 1990. Die bis heute anhaltenden Folgen der SED-Diktatur, Evelyn Zupke hat das für die Opfer sehr gut dargestellt, gehören ebenso zu unserer gemeinsamen deutschen Geschichte wie die Umbrüche, die nach 1989 90 Millionen Menschen betrafen. Und es geht darum, dass Jugendliche über diese Programme sich aktiv einbringen können und verstehen, wie Teilung und Diktatur das Leben ihrer Eltern und Großeltern geprägt haben. Und genau hier schließt sich der Kreis. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur die Erinnerung an die zweite Diktatur in Deutschland wachzuhalten, sondern auch dafür zu sorgen, dass kommende Generationen verstehen, was die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie sind und wie sie künftig leben wollen. Denn am Ende gilt, alles, was wir nicht wissen, müssen wir glauben. Und eine Demokratie, die auf Glauben statt Wissen baut, ist in Gefahr. All dies braucht aber auch, das ist heute auch schon angeklungen, ein gesichertes finanzielles und personelles Fundament für alle Einrichtungen, die sich in diesem Feld bewegen. Und an dieser Stelle als letztes Wort noch ein großes Dankeschön an BKM, aber auch an Sie, Abgeordnete, die uns seit vielen Jahren unterstützen und unsere Finanzierung und Ausstattung sichern, damit wir diese wichtige Arbeit auch künftig fortsetzen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen zu den Fraktionsrunden in der Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP, die Linke. Ich darf wieder für die SPD das Wort ergreifen und mich auch hier zunächst sehr herzlich für die Arbeit der Stiftung bedanken, die ja ganz viele verschiedene Bereiche macht, was sowohl eigene Aufarbeitung und Forschung angeht, aber was eben auch als Förderstiftung das immer wieder neue Aufsätze von neuen Förderinstrumenten und inhaltliche Nachschärfungen angeht, auch das Thema Jugend erinnert, das Programm, was ja ein Parlamentsprogramm ist, was zum Teil mit umgesetzt wird. Wir wissen das da in sehr, sehr guten Händen. Und ich sage deshalb sowohl Ihnen, Frau Kaminski, als auch dem gesamten Team nochmal herzlichen Dank. Mich würde vielleicht noch interessieren, wenn Sie so zwei, drei Spotlines für das Jahr 35 Jahre Friedliche Revolution und vielleicht auch für das nächste Jahr, was geplant ist, geben können, 35 Jahre Deutsche Einheit. Ich glaube, das sind noch zwei Themen, die durchaus interessant sein könnten. Mir fällt nichts anderes ein, weil ich in den Gremien sitze und den Rest weiß. Aber vielleicht fallen ja vielen anderen dann noch gute und kluge Fragen ein. Und deshalb sage ich an der Stelle Danke für das und habe nur sozusagen diese beiden Fragen hier. Und gebe gerne weiter an Frau Schenderlein von der CDU.
Genau, finale Runde. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also dann nochmal die Frage jetzt zum Thema Mahnmal. Sie hatten es schon gesagt, Sie erwarten durch die Bereinigungssitzung da nochmal, dass es nochmal obendrauf gesattelt wird, weil jetzt aktuell sind ja 262.000 Euro drin. Das heißt, das ist nicht die vollständige Summe, die eigentlich notwendig ist. Wie teilt sich das auf? Wenn Sie mir da ein bisschen Informationen geben können, das wäre wirklich sehr erhellend. Vielen Dank. Aber natürlich erstmal, eigentlich, das war es ja nur das noch aus der letzten Runde. Zunächst erstmal auch selbstverständlich vielen herzlichen Dank für die wichtige Arbeit, die Sie leisten für den Bereich Erinnerungskultur. Sie sind die wichtigste Einrichtung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, das seit vielen, vielen Jahren. Und das ist so wichtig. Und wir sehen ja auch in den aktuellen Diskussionen, wie sehr wir auch über das Thema Erinnerungskultur diskutieren müssen, aber auch, wie klar wir eigentlich also aus unserer Sicht positioniert sein sollten. Stichwort auch klare Haltung zum Thema staatliche Willkür eines Systems, wie eben die SED-Diktatur, und dass das auch eben als solches sehr klar benannt sein muss und auch gerade im Hinblick auf die Gedenkstätten dann prioritär zu betrachten ist. Das wichtige Thema ist aber auch nicht nur das zentrale Gedenken, sondern das dezentrale, wo Sie ja eben auch überall sehr intensiv aktiv sind. Da vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, nehmen Sie Regionen wahr, die vielleicht nicht ganz so intensiv dabei sind an diesem Thema? Gibt es da Unterschiede? Das wäre noch mal interessant, so ein bisschen dann noch mal den Blick zu schärfen in die Fläche hinein. Ansonsten hätte ich tatsächlich die gleiche Frage gehabt wie Frau Budde, nämlich die Frage, wie geht es denn dann jetzt in das nächste Jahr, wenn wir nächstes Jahr dann 35 Jahre Deutsche Einheit auch feiern, und welche Projekte planen Sie dann vielleicht jetzt in diesem und bis zum nächsten Jahr? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grundel, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Dr. Kaminski, für den sehr anschaulichen Bericht und auch an Ihre Einrichtungen, Ihre Mitarbeitenden absolut unbedingt ganz vielen Dank für allein die schiere Zahl der Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen ist sehr beeindruckend und ist auch wichtig oder zeigt die Wichtigkeit Ihrer Einrichtung. Ich glaube, es finde ich auch gut, dass Sie den rechtsterroristischen Anschlag von Halle, der sich leider jährt, angesprochen haben. Und meine Frage ist, ein bisschen, also Frau Dr. Schenderlein hat es gesagt, wie es in den Regionen aussieht. Das würde mich auch interessieren, ob es da regionale Unterschiede gibt. Und das andere in Zeiten der Zeitenwende, wie hat sich Ihre Arbeit eventuell in den letzten 2,5 Jahren verändert? Wir haben ja im Bundestag auch Parteien, die als Sprachrohr des Kreml fungieren. Wie sehen Sie diese veränderte Ausgangslage? Wie reagieren Sie darauf? Genau, das wären meine Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die AfD, Herr Münz, bitte.
Ja, vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Kaminski, für Ihre Ausführungen. Meine Fraktion begrüßt die Vielzahl der Veranstaltungen, die die Errichtung und Mahnung an die SED-Diktatur wachhalten. Meine Fraktion hat sich von Anfang an für die schonungslose Aufarbeitung der verbrecherischen Untaten des SED-Regimes und für die Entschädigung der Opfer eingesetzt. Und es ist bedenklich, und Sie haben es ja auch geschildert, dass viele, gerade die jüngeren Generationen, kaum noch etwas wissen über die deutsche Teilung und das DDR-Unrecht. In den Geschichtsbüchern ist das auch nur noch auf wenigen Seiten erläutert. Und Ihre Stiftung feiert jetzt ihr 25-jähriges Bestehen. Und jetzt wurde ja bekannt, und ist auch schon angesprochen worden, dass jetzt endlich ein Standort für das Mahnmal der Opfer der kommunistischen Herrschaft gefunden wurde. Meine Frage, was halten Sie jetzt von diesem Standort? Und entspricht es Ihren Vorstellungen? Und wie beurteilen Sie die Situation, also dass das Mahnmal jetzt 35 Jahre nach dem Fall der Mauer kommt, so spät erst, genauso wie das Einheitsdenkmal sich immer weiter verzögert? Liegt das Ihrer Meinung nach an dem mangelnden Willen, an das Unrecht der DDR zu erinnern? Oder woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass das so spät immer noch nicht da ist?
Vielen Dank. Für die FDP, Frau Glukowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an Frau Dr. Kaminski auch von meiner Seite für Ihren Bericht und Ihre Worte. Und eines, was Sie gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Und zwar haben Sie gesagt, das, was Diktaturen ausmacht und was sie in die Gesellschaft tragen, also was sie machen, um ihre Diktaturen auch in die Gesellschaft zu tragen, das ist etwas sehr Bedeutendes. Und die Arbeit, die sie darin leisten, auch dass diese Aufarbeitung dessen, was Diktaturen eben machen, was sie auch mit Gesellschaften machen, mit ihren eigenen Gesellschaften auch machen und sich über Generationen trägt, das immer wieder auch zu verdeutlichen in ihrer Arbeit, das kann man nicht hoch genug bewerten. Und an der Stelle verkneife ich mir auch nicht ein Wort zu Denkmälern. Es ist alles richtig, dass es Orte der Erinnerung gibt, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es ein Einheitsdenkmal gibt, dass es ein Denkmal zur Aufarbeitung der Gewaltherrschaft gibt. Das ist alles richtig, aber die Erinnerungskultur lebt gerade auch durch solche Institutionen, wie wir heute auch eingehend besprochen haben, und durch ihre Arbeit, die sie auch alle, wie sie hier versammelt sind, auch täglich leisten, um eben auch da überhaupt Erinnerungsmomente auch zu bewahren und auch damit umgehen zu können und aufarbeiten für die nächsten Generationen. Von daher können wir uns darüber freuen, dass es jetzt auch Standorte gibt für Denkmäler, dass sie ins Tun kommen, auch da sichtbare Orte zu haben für die Erinnerungskultur. Aber die Erinnerungskultur lebt eigentlich auch dadurch, dass es Institutionen gibt, die immer wieder auch Themen aufarbeiten. Und gerade auch das Aufarbeiten von Themen wollte ich nochmal in meiner Frage, die ich jetzt anschließe, nochmal mit reinbringen, weil jetzt in der Forschung seit einiger Zeit auch immer stärker die 1990er Jahre mit in den Blick genommen werden. Da kommt das sogenannte Baseballschlägerjahre, also dieses Thema Ostdeutschland und rechtsextremistische Übergriffe auf Minderheiten, politische Gegner, gerade Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Deswegen meine Frage, gibt es Planung dieser Ereignisse, die teilweise auch, wenn der Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus bereits in der DDR existierte, dort aber oftmals nicht benannt oder auch weggesehen wurde, weggedrückt wurde, auch als Begleiterscheinung der Wiedervereinigung gelesen zu werden? Und wird das in Ihre Arbeit integriert oder wird es vielleicht schon getan? Und dann haben Sie auch die unterschiedlichen Generationen angesprochen. Und da haben Sie im Juni 2023 auch von der Bedeutung von Social-Media-Kampagnen gesprochen, um eben auch die unterschiedlichen Generationen gezielter ansprechen zu können. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, wie der aktuelle Stand ist, da auch vorzugehen, den Bereich mit zu bedenken. Ja.
Vielen Dank. Die Linke mit Herrn Korte ist nicht mehr da. Dann war das die Fragerunde und ich darf Frau Dr. Kaminski Ihnen das Wort geben.
Ja, vielen Dank an Sie alle für die Fragen und auch vor allem für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Und ich fange der Reihenfolge der Fragen nach an bei Katrin Budde. Wir haben unsere Arbeit für die Jahre 2024, 2025 unter den schönen Titel So viel Ende war nie, so viel Anfang war nie gestellt. Also, und das bezieht sich sowohl auf 1945 als auch auf 1989, 90 jeweils. Das ist sowohl ein Förderschwerpunkt, der sich darauf richtet, vor allem auch die Folgen dieser Umbrüche, die Erwartungen, die Hoffnungen an das Kriegsende 1945 mit aufzugreifen. Und wir nehmen natürlich auch Wegmarken, die dazwischen lagen, mit. Also nächstes Jahr 1950 die Auflösung der sowjetischen Speziallager und die Diskussion, das war ja vorhin auch ganz kurz mal Thema in einem kleinen Austausch, wer war denn eigentlich in diesen Lagern? Welche Funktion hatten diese Lager? Und zwar, welche Funktion hatten diese Lager auch genau bei der Ausschaltung einer demokratischen Opposition nach 1945? Auch bei der Etablierung von Terror als Instrument in den ostdeutschen und nicht nur in den ostdeutschen, sondern osteuropäischen Regionen, was ja auch in Europa insgesamt noch viel zu wenig berücksichtigt wird. Wie gesagt, das sind unsere Ausgangspunkte für eine Annäherung an diese historischen Daten. Natürlich bieten wir dafür auch die historischen Hintergründe. Also es gibt wieder die berühmte, von Herrn Grundl schon angesprochene Version der Plakatausstellung, die wir diesmal auch in Kompaktformaten anbieten, weil die historischen Hintergründe sind im Wesentlichen sowohl für 45 als auch für 90 liegen vor. Und wir machen das in einem kleineren Format so, dass wir vor allem dazu einladen, dass diejenigen, die dezentral und regional diese Ausstellungen bestellen, und das sind ja in Deutschland mittlerweile Hunderte und Tausende Institutionen und Orte, die das ordern, dass die Möglichkeit haben, ihre regionalen Erfahrungen und Sichtweisen einzubringen. Also dass das nicht nur ein Format ist, wo wir etwas liefern, sondern wo wir dazu einladen zu sagen, befragt doch die bei euch in den Regionen, in den Orten lebenden Zeitzeugen, wie haben die das erlebt 1990? Welche Hoffnungen, welche Ängste hatten die? Welche Erwartungen haben die? Wie ist das weitergegangen? Und wir haben immer wieder festgestellt, dass das vor allem auch als Diskussionsangebote wahrgenommen wird, sich auszutauschen und zu sagen, nee, sehe ich aber ganz, ganz anders. Was schreibt denn die Stiftung hier? Das habe ich ganz anders erlebt. Und ich komme gerade vom Tag der Deutschen Einheit in Schwerin, wo ich nicht nur meine Erkältung mitgebracht habe, sondern auch wirklich viele tolle Begegnungen und Gespräche vor Ort. Und man merkt einfach, dass das das Gesprächsbedürfnis der Menschen unglaublich groß ist und dass die wenigsten destruktiv drauf sind, ehrlich gesagt, sondern dass es eine Bereitschaft zum konstruktiven Austausch gibt und tatsächlich auch auf einer demokratischen Grundlage. Und das muss ich sagen, also diese Erfahrung auch in Schwerin nochmal, die hat mich unglaublich darin bestärkt, dass es sich lohnt zu reden und dass die meisten Menschen auch eine sehr differenzierte Haltung dazu haben. Also das werden wir nächstes Jahr auch fortsetzen. Und natürlich geht es uns dabei auch darum, das ist auch angesprochen worden, wie hat sich denn nach 1990 die Sicht auf die DDR verändert? Also es gab 89, 90 eine große Mehrheit, die gesagt hat, die DDR war eine Diktatur. Es gab unglaublich viel Unrecht. Und mittlerweile haben wir in den Umfragen eher so die Meinung, na ja, so schlecht war es ja alles gar nicht. Und wir müssen die Transformationserfahrungen ernst nehmen, auf jeden Fall. Aber ich finde, wir müssen auch immer wieder deutlich machen, dass das, was nach 1990 passiert ist, ist keine Folge der deutschen Einheit, sondern es ist eine Folge der 40-jährigen Misswirtschaft in der DDR. Also, dass die Wirtschaft am Boden lag, ist eine furchtbare Erfahrung, weil wir wissen auch, dass 80% der Ostdeutschen im Laufe dieser Umstrukturierung, des notwendigen Umbaus von Gesellschaft, Staat und auch Wirtschaft und Politik ihre Arbeit irgendwann verloren haben, ohne dass sie wussten, ob sie wieder eine finden. Und wir müssen auch diese Erfahrung einbeziehen. Aber ich denke, man muss auch immer wieder deutlich machen, was war die Ursache und was war die Wirkung. Also das werden so einige Schwerpunkte sein, die wir nächstes Jahr haben. Und vor allem werden wir diese Diskussionen und diskursiven Angebote und vor allem die dezentralen Angebote weiter fortsetzen. Da würde ich gleich anschließend die Frage der Wahrnehmung, wie die Auseinandersetzung mit dem Thema kommunistische Herrschaft in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland ist. Und da haben wir natürlich ein Gefälle zwischen Ost und West. Also in den ostdeutschen Bundesländern gibt es sehr viele Angebote. Wir haben die Gedenkstätten dort, wir haben politische Bildungseinrichtungen unterschiedlichster Trägerschaft, die sehr viele Angebote machen. Wir haben die Landesbeauftragten, wir haben die Landeszentralen für politische Bildung. Da haben wir ein breites Netz, erstens an Kooperationspartnern und zweitens auch am Angebot an Themen und an Formaten. Wir merken aber, dass das Interesse viel, viel größer ist. Also wenn es Angebote gibt, werden die sehr groß wahrgenommen. Und wir rechnen immer mal um, wenn wir also zum Beispiel in Großenhain mit 30 Leuten sitzen, würde das bedeuten, als ob wir in Berlin eine Veranstaltung zum gleichen Thema mit über 1000 Leuten hätten. Also man sollte die Regionen nicht kleinschätzen oder geringschätzen, weil es vielleicht weniger Leute sind, die dorthin gehen. Aber das Interesse und das Bedürfnis, sich auszutauschen und auch noch mal sich zu vergewissern, was ist das eigentlich für ein Land, aus dem wir kommen und was haben wir heute? Und das sehen wir auch als unseren Auftrag an, auch noch mal zu vermitteln, Leute, was sind die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie? Und natürlich haben wir auch die, in denen Orten dort, die sich beschweren und sagen, na, heute ist ja auch nicht besser als damals. Dann sage ich, wissen Sie, damals hätten wir hier nicht sitzen können, da hätten Sie auch nicht so offen meckern können. Also da wären wir wahrscheinlich alle gleich schon eingesammelt worden. Im Westen ist es unterschiedlich. Da müssen wir viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber auch da merken wir, dass je nachdem, welche Angebote wir haben, also die Plakatausstellungen werden mittlerweile mehr im Westen als im Osten bestellt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Westen in Anführungsstrichen ein bisschen größer ist. Aber auch da kommen eben zu den Veranstaltungen kommen 100, 200 Leute und wollen sich darüber diskutieren oder wollen sich auch darüber informieren über Themen, mit denen sie bis dahin noch nicht richtig viel in Berührung gekommen sind. Und da schließen wir dann auch an, um mit den Landeseinrichtungen für schulische Bildungsarbeit, also insbesondere mit Multiplikatoren über unsere Themen zu reden. Also was wir überall feststellen, ist, das Interesse ist groß und auch wir können es oft mit unseren Angeboten nicht wirklich befriedigen. Dann, wie hat sich unsere Arbeit seit dem russischen Überfall auf die Ukraine verändert? Das ist Themen, die insbesondere den sowjetischen Machtbereich betreffen. Also das sowjetische Herrschaftssystem bis 1990 ist enorm gestiegen. Und wir haben 2021, also im Prinzip vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, haben wir eine unserer Ausstellungen erarbeitet, die heißt Postsowjetische Lebenswelten. Und als wir die Ausstellung lanciert haben, war das Interesse verglichen mit anderen Ausstellungen nicht besonders hoch. Aber nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat diese Ausstellung plötzlich eine ungeahnte Aktualität bekommen, weil wir in der Ausstellung bereits genau das imperiale Machtstreben der Sowjetunion dargestellt haben, den Zerfall der Sowjetunion dargestellt haben, welche Folgen das hat, auch bis dahin, dass versucht wurde, die Sowjetunion mit militärischen und Gewaltmitteln zusammenzuhalten. Und plötzlich kriegte das eine ganz ungeahnte Aktualität. Also, und natürlich sind auch die Themen, die wir mit der Ukraine bearbeiten, die wir aber natürlich in Bezug auf das Baltikum, die historischen Erfahrungen nach dem Hitler-Stalin-Pakt, die Erfahrungen des Holodomor in der Ukraine. Und der Bundestag hat ja einen Beschluss gefasst, dass der Holodomor als Völkermord anerkannt wird. Also all diese Fragen, plötzlich werden diese Materialien, die wir seit Jahren vorrätig haben, viel stärker nachgefragt. Und auch um zu verstehen, wieso maßt sich Russland an, die Ukraine als nicht existenten Staat, Nation oder wie auch immer, sondern als Teil des eigenen Machtbereichs zu definieren. Als letztes die Fragen zum Standort und zum weiteren des Mahnmals. Also zum einen, ich fange mit der letzten Bemerkung an. Ja, dieses nationale Denkmal kommt in Deutschland relativ spät. Aber was wir in Deutschland haben, ist eine unglaublich ausdifferenzierte Erinnerungs- und Gedenkortlandschaft. Wir haben allein über 900 Erinnerungs- und Gedenkstätten und Orte, die dezentral daran erinnern, was die kommunistische Herrschaft bedeutet hat. Und sozusagen, wir haben es anders gemacht als viele andere Länder. Die haben oft ein zentrales Mahnmal hingesetzt, aber es gibt die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Herrschaft in der Fläche in dieser Form nicht. Bei uns war das umgekehrt. Und Deutschland ist ja nicht umsonst oft als Vorbild für Erinnerungskultur und Aufarbeitung genommen worden. Und diese ausdifferenzierte Landschaft mit den unterschiedlichsten Trägern, aber auch mit einem breiten politischen Willen, das zu erhalten und zu unterstützen, das wird im Ausland besonders, ich will mal auch sagen, neidvoll angeschaut. Unser Mahnmal hier nun selber, also das wird ja hier im Spreebogenpark entstehen, in Sichtweite des Kanzleramts und des Parlaments. Und für viele, die vom Bahnhof dann hier rüberlaufen, gut sichtbar. Ich finde diesen Standort wirklich großartig. Er ist in der Mitte des politischen Berlins, er ist sichtbar. Und natürlich wünsche ich mir, wenn das Mahnmal steht, dass es dann tatsächlich auch ein Anlaufpunkt wird, dass ausländische Delegationen, Regierungsvertreter dort auch hingehen und nicht nur das Mahnmal sehen, sondern auch die Informationsangebote wahrnehmen. Die Mittel, die bisher eingestellt sind, sind für den Wettbewerb. Man kann aber einen künstlerischen Wettbewerb nur dann ausschreiben, wenn die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist. Und hierfür sind in Übereinkunft mit BKM 5 Millionen Euro veranschlagt worden, um praktisch dann, wenn ein Siegerentwurf hoffentlich gekürt werden kann, diesen auch zeitnah umzusetzen. Und natürlich wäre meine Hoffnung, also dass wir bereiten im Moment die Ausschreibungsunterlagen für den Wettbewerb vor. Wir setzen natürlich darauf, dass die Bereinigungssitzung es ermöglichen kann, die Mittel, die für die Realisierung des Mahnmals erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen, sodass wir dann tatsächlich 2025 den Wettbewerb ausschreiben können. Dann wird eine Jury berufen werden müssen, die eine Auswahl der Wettbewerbsbeiträge vornimmt. Und dann kann es erst und wahrscheinlich erst ab 2026 in die Realisierungs- und Bauphase des Mahnmals gehen. Und wann dann genau die Eröffnung sein wird, wird natürlich auch vom Ablauf des Wettbewerbs und so weiter abhängen. Aber das ist im Wesentlichen das, was jetzt ansteht. Der Bundestag hatte ja auch beschlossen, bei der Realisierung des Mahnmals, dass es auch ein dezentrales Informationsangebot geben wird. Und wir sind im Moment dabei, dieses digitale Informationsangebot vorzubereiten.
Vielen Dank. Dann haben wir heute auch einen kleinen Marathon, aber einen durchaus wichtigen und interessanten hinter uns zu dem Themenkomplex. Und uns ist ja mal wieder klar geworden, dass ja aus vielen einzelnen kleinen Themenkomplexen, die nicht unmaßgeblich, sondern ja sehr maßgeblich sind, bestehen. Und das heißt, wir werden die einzelnen Punkte zu den einzelnen Punkten uns bei den manchen in kürzerer, bei den anderen in etwas fernerer Zeit, aber ebenfalls in dieser Legislatur bin ich fest von überzeugt, noch mehrmals wiedersehen hier. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Teilnahme, für die Disziplin, insbesondere auch an unsere Gäste. Herzlichen Dank. Das ist sehr selten, dass die Gäste über ihren Tagesordnungspunkt hinaus hier bleiben. Und das zeigt uns, dass wir uns alle bei diesen Themen noch sehr verbunden sind und dass jeder und jede von Ihnen auch ein Teil dieses großen Themas ist, was uns wichtig ist. Also dafür sage ich wirklich auch im Namen des Ausschusses herzlichen Dank und schließe damit die Ausschusssitzung für heute.